Teil C. Die Nacht der Schatten. Auf einer kleinen Insel vor Rocky Beach treffen die drei Fragezeichen in nächtlicher Finsternis erneut auf den Meisterdieb Eugenie. Die Jagd nach Feuermond beginnt und schnell zeigt sich, dass es die drei Detektive mit mehr als einem Widersacher zu tun haben. Wem wird es gelingen, das Gemälde zu finden und das große Geheimnis um Feuermond zu lüften?
Und damit herzlich willkommen in Folge 46D und damit auch Teil C von unserer Feuermondbesprechung, die Nacht der Schatten. Hier ist sie, das letzte Segment aus unserem wundervollen, super duper tollen 24-Stunden-Live-Podcast, den wir auf Twitch gemacht haben an Ostern 2022. Aber das presse ich jetzt alles so raus, ja, weil ich so froh bin, dass ich kein Vorwort mehr aufnehmen muss. Weil jedes Mal, wenn ich so ein Vorwort hier aufnehmen muss, ich brauche immer 10 Versuche. Eigentlich total albern, aber ich weiß immer nicht, wie ich anfangen soll. Dabei muss ich euch doch nur erzählen, jetzt kommt das letzte Segment vom 24-Stunden-Podcast. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Mehr sollte ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Außer, dass es noch einen letzten Gastbeitrag gibt, und zwar vom Podcast Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf die nächste reguläre, ganz normale Folge, wo ich kein Vorwort hoffentlich aufnehmen muss. Und trotzdem, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem, was ihr bislang gehört habt. Schreibt es in die Kommentare, gebt uns 5 Sterne bei Apple oder bei Spotify. Abonniert uns bei YouTube unter Rotz und Wasser und. Es gibt so viele Sachen, uns was Gutes zu tun, sofern euch das hier gefällt. Genau, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim folgenden Programm und bis ganz bald. Tschüss.
Sehr gut, sehr schön.
Na. Okay, dann, um es in Bud Spencer-Manier zu sagen, dann machen wir die Lauschlappen auf. Denn jetzt gehen wir ins letzte Drittel von der phänomenalen Folge Fire Moon. Und jetzt kommt der anstrengendste Teil.
Wann wird es denn langsam hell? So um 5:30 schon, oder?
Nee, zwischen 4 und 5 schon.
Oh.
Ja, doch, das fängt bald an.
Ich würde dann gerne das Licht ausmachen, sodass es hier wirklich langsam hell wird.
Ja.
Aber jetzt noch nicht.
Jetzt. Ja, nein, jetzt pass mal auf, Freunde. Also Bob Andrews sitzt auf dem Fahrrad.
Ja, genau. Ein Krach, ein großes Krach. Wie fandet ihr dieses Geräusch?
Nein, die Geräuschkulisse war schon nicht so gut, ja. Ne? Mich würde mal interessieren, wie viel Donations heute durch die Lappen gegangen sind.
Stimmt, das ist echt. Ja?
Ah, ich freue mich schon, wenn auf meinem Grabstein steht, er wurde nicht mal 40 auf den letzten Metern.
Mir steht, macht einen 24-Stunden-Podcast und kennt trotzdem nur die halbe Wahrheit.
Bei mir ist auch was ganz Merkwürdiges, ob das was mit dem Spaß zu tun hat, mit dem Podcast zu tun hat. Meine ganze Haut brennt so leicht.
Mhm. Wie kann das mit dem Podcast zusammenhängen?
Nee, ich glaube, das ist, weil man so müde ist und irgendwie der Körper irgendwas anzeigt.
Das ist aber besorgniserregend. Das habe ich noch nie gehört, dass einer, wenn er müde ist, die Haut brennt.
Also das ist ein ganz komisches
Gefühl. Okay, also ihr merkt, wir geben hier wirklich alles.
Benjamin brennt. Nee, ich glaube, du hast wirklich ein bisschen zu viel Sonne abbekommen vorhin, als du hier in dem Strahl saßt. Vorhin ist gut, vor 10 Stunden oder so.
Vorhin, ja. Es war noch in einem anderen Leben.
Ja. Gut, also wir fassen nochmal die letzte Folge zusammen. Olli, bitte.
Ja. Thomas?
Nein, wir fassen die letzte Folge nicht zusammen, sie ist ja noch nicht so lange her. Also es gab einen harten Unfall mit den drei Fragezeichen, einem LKW-Fahrer und, wie hieß sie denn? Mrs. Wallace.
Mrs. Wallace, genau.
Und
Kennt ihr den Gag hier? Gehen ein paar Tomaten über die Straße und sagen, Vorsicht, ein Elkawatsch.
Wow. Der war schlechter als der Ketchup.
Das ist wirklich. Das ist die Kurzversion.
Ja. Oder du gibst uns Rätsel auf, weil wir sind alle sehr gut da drin, Rätsel zu lösen.
Oh. Wieso stirbst du jetzt?
Ich hab ein Salzkorn in der
Hand. So kurz vor Schluss.
Das finde ich eine Frechheit, dass du jetzt so kurz vor Schluss stirbst. Ja, wirklich.
Sagt ihr, ihm brennen die Arme auf einmal kurz und welche
Drogen. Wirklich, das macht mich richtig sauer.
Ja. Ja? Tut mir leid.
Ja, glaube ich nicht.
Ey, piss ich nur auf deine Leiche.
Ja. Das ist, ja.
Gut.
Gut, ist nicht so spannend, wenn wir auch kein Bild haben und jetzt sowas hier machen. Ja.
Lest mal also, hier da Kassette C, den Klappentext bitte vor. Es steht bei dir.
Na, warte mal.
Das kann ich ja mal machen. Ich habe hier bis jetzt in letzter Zeit sehr wenig beigetragen.
Das stimmt allerdings. Das stimmt wirklich. Ja. Also eigentlich kann man sagen, das ist die letzte Folge war fast bei dir wie eine Thomas-Folge.
Na, eigentlich mehr eine Thomas sogar.
Ja, aber
bei dir gut gar
nichts. Was? Du hast immer die Witze gemacht und eigentlich, sagen wir mal so, und red dich nicht raus, du hast zwar ab und zu was gesagt, deine Meinung zu einer Szene, das kann ich auch machen. Geführt hat trotzdem Thomas und den ganzen Mist durchgelesen.
Ja, aber ich habe auch schon hier ein bisschen.
Naja.
Okay. Ja. Kommt Kinderlein, zankt euch nicht.
Wir fahren zur Insel. Das passt sogar.
Das passt bisschen. Wirklich, ja.
So, die drei Fragezeichen, die Nacht der Schatten. Auf einer kleinen Insel von Rocky Beach treffen die drei Fragezeichen in nächtlicher Finsternis erneut auf den Meister des Déjeuner. Die Jagd nach Feuermond beginnt und schnell zeigt sich, dass es die drei Detektive mit mehr als einem Widersacher zu tun haben. Wem wird es gelingen, das Gemälde zu finden und das große Geheimnis um Feuermond zu lüften?
Cool.
Ja.
Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Es gab in der letzten Folge einen Unfall.
Du sagst es immer falsch, das heißt so.
Halten wir fest!
Wir sind besser als der Rest.
Genau.
Reiß. Gut, Insider-Witze kommen immer gut.
Ja.
Nein, also es gab
ich habe gerade beschlossen, dass hier die Grundnutz in die Länge zu ziehen.
Mit den drei Detektiven, einem LKW-Fahrer und Wallace. Und ja, die Polizei ist jetzt gekommen, hat alles abgesperrt.
Ich weiß auch, wer kommt.
Ja, sieh mal an, drei Rotzmängel. Meinst du, er kam?
Also es gab einen Unfall, ja?
Genau, mit den Detektiven, mit einer sehr schlechten Zaunkulisse haben wir
und
gesagt.
Und Nick Heidfeld.
Und Nick Heidfeld, der jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr mitmacht.
Nee,
der ist raus.
So, und jetzt sind sie bei Frau Wallace in den Wagen gestiegen und zu Brandon, glaube ich, gefahren, der überrascht war, dass die Detektive mit dabei sind.
Aber ist das nicht auch ein bisschen albern, dass die jetzt dann extra nach Ochsenhall deswegen fahren? Und ich meine, da steht einfach mal die Zentrale quer über der Fahrbahn und so.
Was?
Naja, da steht das Auto von, nee, die fahren ja mit ihrem Auto, aber da steht jetzt einfach Peters Auto und die Zentrale quer auf der Fahrbahn vor diesem Erdrutsch und die fahren jetzt.
Das lassen wir hier so stehen, das klaut ja keiner.
Ja, also das weiß ich nicht, hat man da jetzt nicht Besseres zu tun?
Haben wir schon übersprungen, na, darf ich eurem Papagei einen Keks anbieten? Ja, aber vorsichtig, der beißt.
Witzig. Darf ich eurem Papagei einen Keks anbieten? Voll nett. Und das nächste, was ich frage,
wer ist, verdammt seid ihr nochmal?
das ist jetzt nicht so ein ausgewogenes Gespräch, oder? Und jetzt kommt sie das Endlich kommt die Karte. So, Justus schnippst sie die so ins Auge, so mit der Spitze.
Ja. Und sie nimmt die nicht raus, sie liest so, während die Karte im Auge steckt, drückt ein Auge zu und sagt, ja, ich kann es lesen.
Ja. Warte.
Ja. Ja. Ach, da läuft Blut drüber, ist schwer zu erkennen.
Und jetzt wird ihr einiges klar, warum sie beobachtet wurde und
deswegen habt ihr meiner Unterwäscheschublade gewühlt.
Ganz recht. Und der Justus ganz recht. Ja. Und sie sind seine frühere Geliebte und spätere Rivalin.
ja, und sie sagt aber, es ist totaler Blödsinn, dass ihr mich als Rivalin sieht und schauspielert jetzt ganz schlecht, weil sie so tut, als ob sie Feuermond gar nicht kennt.
Ja, genau.
Nachdem nämlich die Detektive darauf zu sprechen kommen und fragen, warum eigentlich Mr. Hugo nach Kalifornien gekommen ist.
Wer?
Also Hugo. Oh, ja. Naja, sie schauspielert jetzt extrem, dass sie sich eigentlich damit überhaupt nicht auskennt, dass sie gar nichts weiß.
Mhm.
Jetzt
fängt nee, auch dieses irgendwie Feuermond, das letzte Gemälde von Jean-Marie Jacquard. Das ist doch nur eine Legende. Und genau, da schaltet sich ja dann auch mal hier der Typ auch mal ganz kurz ein. Feuermond ist keine Frage des Wissens, sondern eine Frage des Glaubens. Es gibt keinen Beweis, dass dieses Gemälde wirklich existiert. Also einfach nur, um das mal kurz einzuschieben.
Ja. Ne? Naja, das ist ja auffällig. Zuerst sagst du, Feuermond, dann sagt sie, ach Quatsch. Dann, sie beschäftigt sich ja die ganzen Tage damit. Also man merkt ganz schnell, dass sie lügt.
Mhm. Und ja. Ja, vor allem, weil sie auch das Gespräch belauscht haben, ne? Bevor sie diese halsbrecherische Fahrt auf sich genommen haben, ja. Eigentlich auch witzig, es kam gerade zu einem Unfall, alles richtig schlimm, ne? Und jetzt kommt halt raus, irgendwie, ja, Eugenie hat uns das persönlich erzählt, ja, den dürft ihr aber nicht glauben, bla bla. Sie gibt ja auch zu, dass die mal was miteinander hatten, aber es ist wohl lange her. Und wieso sagt sie jetzt, ich kann euch keinen Vorwurf machen, dass ihr mich verdächtig habt?
Na gut. Naja, weil sie ja doch auffällig war wahrscheinlich.
Ja,
so ein bisschen mit dem Museum.
Ja, okay, gut, das sind ja auch Top-Detektive, ne?
Ja. Hm. Da manchmal zweifle ich auch ein
bisschen. Ja, Mann, gebe ich aber auch zu, gerade so in den neueren Folgen.
Gerade heute, ganz oft, an ganz vielen Stellen, geben uns echt Grund, ein bisschen zu zweifeln, ja.
Ja, sind ja noch jung. Okay, wie langweilig wäre das, wenn sie wirklich immer in Schwarze treffen, also komplett nie irgendwie in Gefahr sind
das
oder so?
Das ist bei Justus eigentlich, also ja. Das meinst du, aber ist bei Justus eigentlich fast immer so, dass ins... Auf jeden Fall rät sie den drei Detektiven aber auch in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. Die Verfolgungsjagd vorhin hätte ins Auge gehen können. Genauso wie die Visitenkarte, die immer noch hier drin stecken. Ja, sie haben recht, räuspert sich und erhebt sich schwerfällig. Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Es tut uns sehr leid, dass wir sie verdächtigt und in Gefahr gebracht haben. In Zukunft werden wir umsichtiger sein.
Und apropos Auge, jetzt dreht sich Justus ganz in Columbo-Manier um und der hat ja ein Glasauge, der Peter Falk, ne?
Ja.
Eine Sache noch, ne? Mhm. Wir haben im Laufe unserer Ermittlungen herausgefunden, dass vor einigen Wochen Briefe aufgetaucht sind. Briefe?
Genau, jetzt ist es genauso wie vorher. Jetzt tun sie wieder so, Briefe, dann sagen sie, was für Briefe? Ah, die.
Ah, die. Mensch, ja. Ich Idiot.
Aber die sind ja natürlich weg.
Ja.
Ja, und Bob merkt jetzt, nachdem sie das da verlassen haben, ja, irgendwas stimmt doch mit ihr nicht. Sie ist doch ein bisschen auffällig. Und das mit Feuermond und als wir erwähnt haben, dass sie mit Brandon telefonierte. Und Justus sagt, ja, sie lügt.
Ja. Apropos Justus, den mag ich jetzt wieder in der nächsten Szene. Der hat jetzt nochmal so einen kleinen so einen Nervenzusammenbruch. Also er redet sich wieder ein bisschen Rage, wie als er diesen Artikel nochmal gelesen hat. Ne? Weil Thomas Frisch sagt jetzt, der Anblick der zerstörten Zentrale war ein Schock. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Campingwagen beim Aufprall gegen die Felswand erheblich gelitten hatte. Das tut mir ein bisschen weh, das zu hören. Ja,
ja, das ist ja schließlich unser Ding hier.
Das ist unsere Zentrale. Und Justus, alles für Genie schuld. Er hat uns auf die Spur gebracht. Er hat die Zentrale auf den Gewissen. Hat er ja nicht Unrecht, ne?
Mhm.
Und Bob, deine Wut bringt doch jetzt nichts.
So was machen würde mich noch wütender machen.
Nee, machen Sie mich nicht wütend.
Ja. Justus, ach.
Ja. Justus sagt jetzt, wir holen die Zentrale in den nächsten Tagen mit Onkel Titus Pickup ab. Wo steht die denn jetzt? Steht die immer noch so auf der scheiß Straße? Oder
ja, wieder auf der Seite wird die ja abgeschleppt oder irgendwas.
Ja, das würde mich mal interessieren. Ja.
Na, das ist eigentlich so eine ziemlich uninteressante...
Nö, das ist nicht wichtig.
Ja, die steht am Rand oder in irgendeiner Werkstatt. Aber die fährt ja umsonst keiner dahin.
Mhm. Na gut, heute Abend ist übrigens die große 200-Jahr-Feier, ne? Und die Show möchte sich Peter unbedingt ansehen.
Aber beim Anblick unserer Zentrale vergeht Justus jegliche Lust am Feiern.
Ja,
jetzt steht hier bei mir Schritte Blackie. Also hat Blackie jetzt Schuhe?
So, jetzt kommt was in der Atmosphäre. Ja, ihr dürft noch kurz glucksen.
Ja, okay.
Was mir schon gefallen hat, weil der Fritsch sagt, in der Stadt herrscht Hochbetrieb. Überall waren Buden und Stände und es gibt Musikveranstaltungen und Reden und akrobatische Darbietungen.
Ja,
ja. Sehen Sie hier den großartigen Genie, wie aus dem dritten Stock.
Und da steht dann auf der Bühne ein Fenster mit einer Markise.
Ja.
Und dann sehen Sie die großartigen.
Ich glaube, den Gag haben wir jetzt wirklich komplett.
Den haben wir jetzt ein bisschen inflationär benutzt.
Das stimmt, ja.
Aber der muss, also wirklich, wenn hier so eine Vorlage kommt, ja, dann muss man sich nicht wirklich.
Der großartige 3-Meter-Salto auf Markise. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Man begibt sich jetzt zu einem kleinen Plateau in den Bergen am Stadtrand. Da stehen Lautsprecher und ein Großbildleinwand, ja, und da ist jetzt gleich die Veranstaltung. Denn man hat ja, wie wir wissen, extra eine Rocky Beach Hymne komponieren lassen. Hier der Mr. Knox, der auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Ja. Jetzt kommt irgendein Ansager und sagt, ja, hochverehrtes Publikum. Jetzt kommt die Rocky Beach Symphonie. Viel Spaß. Ja.
Ja, und man hört Musik und
wie fandst du die? So, das ist ja schon so ein bisschen epochal. So.
Da hatte, also für so ein Fest nicht so passend. Ja. Da findest du jetzt, wenn du jetzt so dir so ein Volksfest vorstellst, findest du die da. Ach, schade, dass wir das immer nicht einspielen dürfen.
Ja, die ist, ich sag mal so, ich glaube, die haben sie extra fürs Hörspiel auch komponieren lassen. Das merkt man.
Könnte ja passen zu dieser Zeit.
Ja, richtig. Ja. Wenn dann machen wir es schon richtig, ne? Wenn wir schon richtig einen Relaunch machen und so. Und neue dann
kaufen wir mal richtig ein.
Ja, dann haben wir mal richtig die
Hauen wir mal voll den Einkaufswagen.
Richtig die Kohle auf der Kante, ja. Die hauen wir jetzt mal richtig raus, so. Was mir, ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet, deswegen sage ich es jetzt, dafür, dass es eine 200-Jahr-Feier ist und da, glaube ich, wieder tausende Menschen auf der Straße sind, da sind, glaube ich, 5 Leute, die sagen, oh, Wahnsinn.
Wie man auch jeden Einzelnen hört.
Ja.
Und es ist genauso wie aus der Folge hier Kreaturen der Nacht, wo man dann einen, guck, sieh mal den Mann da, der auch den Wahnsinn sagt.
Ja, oh, Wahnsinn.
Der ist ja total begeistert und der fällt genau auf, weil er halt was sagt.
Wahnsinn.
Haben wir schon erzählt, dass dass ein Hubschrauber da rumfliegt und Kamerabilder macht?
Ja, haben wir genau. Nicht gesagt, auf jeden Fall. Die Bilder sieht man auf der Großbildleinwand.
Genau.
Also, das ist ja toll. Ein Hubschrauber trägt die Bilder, hast du ja gerade gesagt. Peter lacht vergnügt. Justus,
und jetzt kommt plötzlich
super aus.
Von der Leinwand kommt jetzt so, sie haben Post. Ja? Und da öffnet sich eine E-Mail und man sieht ein Bild, ja.
Ja. Na, jedenfalls erkennen sie ja, dass es wirklich die Knox Villa ist.
Richtig, von oben. Und ja. Wo haben wir das schon mal gesehen?
Auf dem Zettel.
Auf dem Bau, auf dem Zettel. Auf dem Architektenplan.
Richtig, sehr gut. Hier, Olli ist wieder da.
Ja, genau, und da wurde ja gesagt, der Plan ist ja dafür da, um einzubrechen.
Gut.
Obwohl.
Was, der Plan ist dafür da, um einzubrechen?
Naja, da ist eingezeichnet.
Oder? Ach so, ja, ich verstehe.
Um diese Uhrzeit ist auch schwierig, tolle Sätze zu kriegen.
Ist auch schwierig, das Skript mitzulesen.
Und jetzt kommt eine riesige Explosion.
Ach je. Ja, die war aber gar nicht, die war besser als die am Anfang.
Besser als erste, genau. Die hätte ich mir vielleicht am Anfang gewünscht.
Was ist jetzt los? Strom fällt wieder aus.
Obwohl, jetzt finde ich so ein bisschen das Gerede, wenn man genau hinhört, was sie sagen, ganz gut. Manchmal, ich habe das ja schon mal gesagt, wenn man ganz oft bei Hörspielen hinhört, ist so ein englisches Gemurmel.
Ja, hat man das
mag
ja.
Ich nicht.
Ganz ehrlich, es ist manchmal wirklich witzig, wenn man bei sowas genau hinhört, wenn es so deutsch ist. Ich habe zum Beispiel in irgendeiner Folge schon mal gehört, dass einer im Hintergrund einfach gesagt hat, rah, rah,
rah. Ich fand es als Kind...
Ja, wirklich.
Für mich war das wirklich so eine Passion als Kind, wenn ich Hörspiel gehört habe. Ich fand es immer interessant, so rauszufiltern, was im Hintergrund gesagt wird und habe da immer zurückgespult, um rauszuhören, was reden die.
Genau, und hier hörst du sehr gut, was die so sagen.
Ja, das ist auch, glaube ich, extra eingenommen. Das ist nicht so ein Archivstimmengewirr. Das ist ja auch witzig, der Strom ist weg, die Symphonie ist erst verstummt und einer sagt, na, hat sich Rocky Beach ganz schön viel vorgenommen.
Aber was ich nicht mag, ist, wenn so ein Gemurmel ist, man nichts versteht oder das ist Englisch.
Ja, genau. Stimmt, das ist so, wenn die ganz ekelhaft ist, wenn die Stimmen im Hintergrund wirklich so ein ganz billiges Rauschen sind, die aber die Stimmen sein sollen.
Ich weiß,
was du meinst. Das ist wirklich.
Stell dir vor, kennst du noch diese Strichmännchen, La Linea? Dieses weiße Männchen, was immer auf den Strich gelaufen ist, was früher.
Also diese Hämorrhoidenwerbung?
Ja, der später Hämorrhoidenwerbung war, aber das war eine eigentlich eigenständige Trickfilme. Das kam früher immer, weiß ich nicht, Anfang 90er oder Ende 80er. Oder noch früher immer auf der ARD, so als Werbetrenner.
War der eigentlich auch das HB-Männchen?
Nee, das sah anders aus. Aber der, ich hab den immer geliebt, wie der, das war italienisch, ne? Und der hat immer so geredet, ne? Und dann stell mal vor, das wäre so im Hintergrund.
Und dann kam doch immer die Salbe.
Ihr Freundespferd im Hintergrund.
Dann kam doch immer die Salbe von oben. Und überall, wo er sich hinsetzen sollte, hat er so eine Salbenbrust gemacht. Und dann hat er sich hingesetzt und immer.
Aber kennst du nicht das Original?
Nein, wirklich. Das ich kenne ihn nur aus dieser Werbung.
Ja, und ich muss sowas recht geben, wenn jetzt der Knall kommt und dann hört man 10 so eine Männchen.
Mach Loch, lach, lach. Vielleicht sind denn die Detektive irgendwann nochmal in Italien.
Und dann so, aber hey, kann man das verwenden?
Das macht ja die Menschenmenge davon.
Ist euch schon mal aufgefallen, wir sind so alt, dass wir über Sachen sprechen, da waren wir nicht mal geboren. Das heißt, dass du das ganz viele Hörer nicht mal ansatzweise. Wir sind so alt geworden.
Ja.
Ja, ich liebe zum Beispiel, da gibt es auch ein paar so alte deutsche Science-Fiction-Serien. Hm? Und nicht so wie Raumschiff Orion
deutsche?
Oder so. Ja, gibt es. Es gibt ganz viele Buchverfilmungen und sowas. Das Problem ist, ich habe mit Thomas schon mal in irgendeiner Podcast-Folge darüber geredet, dass es ganz viele Filme aus den 70ern und 80ern gibt, wo die Deutschen so eine Hochphase des Films hatte, die alle... Ganz viele existieren nicht mehr und auch nicht auf DVD oder so. Das ist ganz schwer, an die ranzukommen. Die hat vielleicht manchmal so ARD, ZDF irgendwo, die werden aber nicht mehr auf Film gepresst und die gehen kaputt. Und
genau, die Bänder verschimmeln, die werden nicht digitalisiert.
Gerade so 70er, 80er, das war so eine ganz große Hochphase des deutschen Films. Mhm. Und leider findet man davon ganz wenig. Ja.
Naja. Gut. Ja, jedenfalls die Menschenmenge macht.
Und jetzt kommt der Witz. Olli und ich haben ja so vor 12 Stunden gesagt, jetzt sagen sie ja das erste Mal, was
jetzt
Stromausfall.
Das erste Mal kommt jetzt der Stromausfall, wird ja erwähnt. Ja. Unglaublich. Was für ein Fehler in dieser Folge, wirklich.
Okay, naja, gut, jetzt zu, wurde aber gesagt, vor 2,5 Wochen ist das Verwaltungsgebäude explodiert, wo Bob...
Ohne Witz, ich habe das Gefühl, so lange hier schon zu sitzen...
Nee, das stimmt wirklich, ja. Auch in jeder Nacht fiel kurzzeitig der Strom aus und von Brittany erfuhren wir, was der eigentliche Grund für die Explosion war, ja. Ja, beim Umspannen, bei der Umspannstation wegen der Explosion fiel der Strom aus und wenig später hieß es in den Nachrichten, es gäbe Probleme mit der Energieversorgung der Lichtshow. Genau, da haben sich ja die Veranstalter beschwert, ja, wir haben hier nicht genug Saft und so, ne? Was Justus damit sagen will, ist, dieser Stromausfall ist kein Zufall. Das ist geplant. Und diese Weichen wurden schon vor bereits 2,5 Wochen gestellt. Eugenie und sein Handlanger haben damals schon diesen verantwortlich für den ersten Stromausfall und haben jetzt nochmal zugeschlagen.
Hier habe ich auch schon wieder nicht geschnallt, wie Justus das schon wieder kombinieren konnte.
Na, ja, doch, aber ich finde es jetzt auch nicht abwegig, darauf zu kommen. Dass gerade jetzt an so einem Abend durch eine Explosion Stromausfall ist.
Wie wäre ich denn dazu, darauf gekommen, dass es eigentlich, oder weiß er doch schon, dass es eigentlich vor 2,5 Wochen ein Fehler war? Oder?
Nee, ich glaube, das war wie so ein Testballon oder Versuch.
Und das nervt mich so ein bisschen. Überleg mal, was Hugo für ein Genie ist. Mhm. Ja, und dass er Angst hat vor Nachtschatten, das macht das wirklich ein bisschen kaputt. Ja. Und überleg mal, da sind Handlanger, die das jetzt so machen und keine Ahnung. Und hier der uralt Autofahrer da, der macht die alle fertig. Vor dem haben alle Angst.
Wer ist denn der uralt Autofahrer?
Der Nachtschatten.
Achso. Nee, das Auto ist uralt, das stimmt. Ja.
Der 58er Corvette.
Ich dachte jetzt, der Typ ist 80.
Nee, aber so. Das nervt mich so ein bisschen, weil das, ich glaube, das macht den Charakter kaputt. Wieso haben die den überhaupt eingebaut?
Naja, vielleicht, weil das Ding ist, Eugenie kann ja nicht überall sein und man brauchte Brittany jetzt so als Vermittlungsfrau, sage ich jetzt mal, die ja eher jetzt so scheint, als wäre sie auf der Seite der Detektive. Und du kannst ja nicht, Eugenie, da ist er hier, da ist er da. Sondern
das meine ich gar nicht. Er kann den ja haben als Partner, aber nicht Angst haben.
Ja, deswegen, dann wäre es wirklich besser gewesen, die Julie wäre die Widersacherin gewesen, die dann am Ende da...
Ja, weil da ist es so, er will ihr vielleicht nicht schaden, weil er sie vielleicht trotzdem noch mag und bla 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 bla. Ja. Würde ich besser finden.
Nee, ich weiß, ich hab's nicht selber persönlich gelesen, aber ich weiß, dass jetzt hier im dritten Teil ist wohl auch wieder ganz viel gekürzt, wie nur aufs Wesentliche runtergebrochen. Es fehlt wohl auch zum Beispiel, irgendwie es gibt so eine Stelle, wo Peter so Segelgleiter fliegt oder so. Habe ich nicht gelesen, wäre ich voll spannend gewesen. Warum er das macht. Ja,
auf alle Fälle kombiniert dann auch Justus Stromausfall. Oh, oh, ist vielleicht nicht so gut, weil es ist ja hier jemand in Rocky Beach im Gefängnis.
Nicht damals braucht Eugenie einen Stromausfall, sondern heute.
Genau. Also ich nehme mal an, die erste Explosion war, um überhaupt das Stromsystem zu schwächen. Und jetzt die zweite hat dem System den Rest gegeben.
Ja, vielleicht auch, so wie du gesagt hast, zu gucken, ob es überhaupt funktioniert.
Kann beides sein, dass man erstmal guckt, ob sie es überhaupt hinkriegen. Ja, machen wir nochmal.
Ich glaube, vielleicht ist es ja wirklich im Buch, dass die darüber sprechen, großes Fest, Strom wird eh jetzt gerade ganz stark beansprucht und so eine Sachen.
Was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass jetzt gesagt wird, das einzige Gebäude in der Stadt, was beleuchtet ist, ist die Polizeistation. Also nichts hat dann Notstromaggregat. Das klingt ja wie, als wären es die 50er Jahre.
Haben die kein Krankenhaus?
Was irgendwie das wäre bitter.
Ja, also, obwohl, wenn Rocky Beach wirklich so klein ist, dann sind immer die nächstgrößeren Krankenhäuser in irgendwelchen umliegenden größeren Städten.
Naja gut, Rocky Beach liegt ja zwischen Santa Barbara und Malibu, weißt du? Ist ja Großraum Los Angeles. Also das nächste wäre ja dann entweder Malibu oder Los Angeles.
Ja. Das, ich finde auch dieses Argument so gut. Also die gehen ja jetzt zum Polizeirevier und der Polizist, tut mir leid, wenn ihr aus dem Strom, wegen dem Stromausfall hier seid, ich kann auch, weiß auch nichts Genaues. Wieso ist es hier so still? Ohne Strom funktionieren die Telefone nicht. Als wenn die den ganzen Tag nichts machen, außer telefonieren. Und
ich glaube, das ist aber ein Irrglaube, dass Telefon, also richtig alter Telefonapparat, der braucht gar nicht so viel Strom, der braucht nur so
Schwachstrom. Aber er braucht Strom.
Schwachstrom.
Ja, aber die Klingel funktioniert nur mit Strom.
Ja, aber wenn das Polizeipräsidium Notstromaggregat hat und beleuchtet ist,
dann müssen die, aber gut, das weiß
man nicht. Gut, die anderen haben kein Telefon, ne?
In welchem Jahr spielt wieder die Folge, das
weiß man nicht. Ich denke mal 2008.
Ich finde was
anderes. Da hat man schon richtig elektrische Telefone.
Muss er noch kurbeln.
Mir kommt das langsam so vor, als dass dieses Dorf oder Stadt oder was immer das sein soll, eher Minidorf, hat nur 8 Einwohner. Da sind 5 Leute auf diesem Fest. Im Polizeipräsidium ist ein Polizist am Schreibtisch sitzt. Der Polizist tut dann noch so, keiner da.
Pass mal auf, das finde ich auch witzig. Erstmal wird gesagt, es ist ein junger Beamter. So klingt der Sprecher nicht. Ja? Also guter Sprecher, aber er klingt nicht jung. So, dann ist er ganz alleine, wie Benjamin schon sagt. Alle anderen sind unterwegs in der Stadt wegen dem Fest. Und da denke ich mir so,
Der ist auch gerade der weltberühmteste Verbrecher ausgebrochen.
Ja.
Und er sitzt so, ja bitte. Ja, der wegen Stromausfall hier.
Frage. Ja, pass auf, aber jetzt stell mal vor, ihr wisst doch, wie das ist in Berlin am 1. Mai. Ja? Berlin ist ja jetzt eine Stadt, die hat, glaube ich, nicht wenig Polizei. Und wie viele Einheiten aus anderen Städten kommen nach Berlin, um die zu unterstützen?
Ja.
Deswegen stelle ich mir jetzt vor, wenn so ein Großereignis ist, kann dann nicht auch Rocky Beach zum Beispiel sagen, ja, wir schaffen das nicht, um die ganze Stadt hier irgendwie abzusperren.
Oder bringt mal Batterien für unsere Telefone.
Ja, irgendwie so. Oder wir brauchen vielleicht 2 zusätzliche Polizeiautos oder so. Ist auch nicht. Ja,
gut, jetzt ist es allerdings auch, das darf man immer nicht vergessen, Hörspiel für Jüngere.
Ja.
Man hat auch das Gefühl, bei Benjamin Blümchen, da sind 6 Leute im Zoo.
Und Wärter Karl ist eigentlich auch nur für Benjamin da. Die anderen Tiere sind ihm scheißegal, weil er nur um ihn rumschlawenzelt. Ja.
Ihr könnt euch erinnern, wo ich vorhin gesagt habe, ich vermute, dass Eugenie vielleicht auch so einen Maulwurf da hat, der ihn so Informationen im Gefängnis zu...
ja, du glaubst, der Trick? Ist
es? Ich hab, der eine Polizist, ist ja kein anderer
da. Nee, pass auf,
die Verdächtigen hier sind klar.
Nee, ich hab gedacht, dass sich dann der als Verräter anpuppt, der Eugenie rausgelassen hat. Aber es ist dann noch besser, der bricht der jetzt zusammen und fängt an zu weinen. Wir haben es gar nicht gemerkt, er ist entkommen. Er hat es irgendwie geschafft.
Genau, also Notstromaggregat, nämlich hat 2 Sekunden gebraucht, um anzuspringen. Das hat natürlich unserem Eugenie gereicht, um aus dem Fenster auf die Markise zu springen. Ich habe es nochmal gesagt, weil hier wurde gesagt, einer liebt hier diese Gags und da aber nicht mehr so viele online sind und die meist wahrscheinlich schlafen, habe ich den für diesen einen Hörer oder Zuschauer noch eingebaut.
Ich bin super wegen dem Stromausfall ist aus dem Gitterfenster gesprungen.
Mit oder ohne Seite?
Er hätte schon die ganze Zeit rausspringen können, weil er so dünn ist. Er hat auf den Stromausfall
gesprungen. Ist genauso wie mal diese Bilder mit den Schlümpfen, die in Käfigen gefangen sind, wo die Stangen doppelt so breit auseinander sind, wie die Schlümpfe
eigentlich denkst, selber sind. Warum gehst du nicht einfach durch? Ja. Aber wie findet denn, wie geschickt jetzt den Willen von den Polizisten brechen?
Ja, aber weißt du warum? Weil das ist ja der einzige Polizist. Er muss sich jetzt selber bestrafen. Genau. Er muss sich jetzt selber einsperren in die Zelle. Hm.
Er muss sich geißeln.
Er muss auch einen Salto machen.
Ja. In die Zelle aber.
Und er sagt jetzt auch so, irgendwie Notstromaggregat ist sofort angesprungen, aber diese 2 Sekunden haben gereicht. Er konnte in die Zukunft sehen, er ist eine Hexe, verbrennt ihn.
Ja. Und sie hat verbrannt ihn, Ende.
Genau. Oh, wäre das schön.
Ja, aber leider so, noch nicht.
Jetzt finde ich auch ein bisschen lustig, dass gesagt wird, die Stadt ist menschenleer, alle haben sich zu Hause verkrochen mit Kerzen. Also ganz ehrlich, wenn sowas ist, ist man dann nicht eher draußen? Ich weiß es nicht.
Es war schon ein paar Mal Stromausfall, da saß ich auch mit Kerzen.
Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht... Okay, das Wetter ist auch scheiße. Es
kommt drauf an, wie spät und alles. Ach so, stimmt, es soll ja Unwetter kommen.
Ja. Gut, okay, dann verstehe ich es, ne?
Stimmt, am Anfang wird ja gesagt, dass ein starkes Unwetter kommt, oder?
Ja, ich habe eigentlich habe ich erwartet, dass die Leute anfangen zu plündern.
Witzig, diese Birch.
Das wäre krass.
Stellt euch mal vor, die nächste Folge fängt so an und dann ist es wirklich bei den Kinderhörspielen zu Birch.
Und dann sagen die zu Kommissar Randall, sollen sie nicht was unternehmen? Es ist besser, wenn ich von dieser zentralen Stelle aus die Sache beobachte und leite.
Wirklich, dieser Gag ist so oft durchgespielt.
Gut. Ja, jetzt kommt auch wieder starke Zusammenfassung von den Detektiven.
Das ist auch gut.
Sie sagen, wie konnte er denn ausbrechen? Cotta hat doch versprochen, also Bob sagt es, oder glaube ich,
das ist doch scheißegal, wer
es ist. Er hatte ja versprochen, dass Hugo nicht ausbrechen kann. Ja, aber Cotta wusste ja nicht, dass ein Stromausfall ist. Aber Hugo schon, sagt denn Justus so. Und dann kombinieren sie, denn es ist ja auch Stromausfall bei der Villa Knox. Und die ist ja so nah am Festland.
Genau, bezieht mindestens den Strom auf vom Festland dementsprechend.
Ja.
Naja, und jedenfalls, das, weil er genau wusste...
Ach so, deswegen funktioniert die Alarmanlage wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. Also klar ist, man muss jetzt rüber zu der Knox Villa. Ja. Ist Peter sehr begeistert von?
Ein Motorrad wird angelassen und fährt davon.
ich bin so müde. Jetzt ist interessant, erstmal sagt Justus, wir gehen jetzt erstmal zum Schrottplatz, informieren den Inspektor. Weil die Falle muss ja zuschnappen, wir wollen ja Eugenie haben, ja. Weil sie gehen ja davon aus, Eugenie will zur Knox Villa und da zuschlagen und Feuermond klauen, ne? Jetzt sagt hier Fritsch, vom Schrottplatz war es nicht weit zum Hafen. Anders als in den Straßen der Stadt herrschte hier reger Betrieb. Sie haben Cotta definitiv Bescheid gesagt, ja? Ich finde, das geht hier so ein bisschen unter.
Ja, das geht unter, dann finde ich auch, wer Jeffrey nicht kennt.
Ja.
Man weiß gar nicht, sie nehmen ja Jeffreys Boot.
Bestimmt. Naja, ist doch kein Problem, dass du dir von deinem Kumpel Jeffrey das Boot ausleihen kannst, noch dazu, wenn du die Schlüssel hast. Ne?
Ja, aber ich finde so ein bisschen, es wird ja immer gesagt...
Das Argument fand ich gut, er vertraut dir ja. Ja, gerade jetzt. Jetzt geht's mir besser, danke Justus.
Ja, Benjamin. Jeffrey.
Ja, Jeffrey. Also, Peter ist jetzt so ein bisschen in einer... Zwickmühle, yes. Der moralischen Zwickmühle, das fand ich eigentlich ganz gut, weil Justus sich auch ein bisschen darüber lustig macht, weil Peter sagt, es geht doch nicht, wir können doch nicht einfach das Boot ausleihen, das ist ja nicht seins und Vertrauen mit dem Schlüssel. Und Justus macht sich da so ein bisschen lustig und sagt, Bob soll das im Protokoll aufnehmen, dass Ja,
Peter Zweifel an der moralischen Vertretbarkeit der Mission hat.
Ja.
Das ist schon ein bisschen gemein.
Das ist wie ein Eintrag ins Klassenbuch, oder?
Ja, ja gut, das ist extrem sarkastisch gemeint. Ja. Ja. Ah, naja, wir bringen ja auch das Boot wieder unbeschadet zurück, oder? Ja. Ne?
Ja.
Hier
ja.
fand ich aber die Geräuschkulisse ganz gut. Ihr kennt es doch, wenn man so am Hafen ist und wenn da so die Boote... Ja, so am Rand so langschleifen, so dieses Geräusch, so dieses Knarzen. Das haben sie ja ganz gut gemacht. Mhm. Und eigentlich kommt da jetzt ein guter Gag von Peter, ne? Justus reicht ihm den Rucksack und sagt, hier, der wird später nochmal wichtig, ja.
Boah, nee, nicht der
was
Witz.
Was ist denn da drin, rund und schwer? Ja,
wie du. Jetzt hätte ich ihm schon ins Wasser. Nee, jetzt hätte ich den Schlüssel genommen mit ins Boot, so raus reingeritzt. Na, Peter?
Ich find das beschissener, die Aussage, als das, was sie zu ihm sagen, wenn er im Schacht beim Hehler feststeckt. Das ist ja nur ein bisschen witzig. Ja, mal eine Pizza weniger. Aber hier rund und schwer wie du finde ich krasser.
Eine Pizza weniger ist ja nur ein Ratschlag. Aber
eben, und das ist rund und schwer wie du. Ja. Das ist schon direkt. Ich bin
doch ein bisschen traurig eigentlich, dass keiner lacht. Außer er selber.
Außer Peter selber, ja.
Vor allem, er sagt es noch nicht mal, Justus reagiert ja nicht mal. Da sagt er, etwas äußerst Wichtiges für unsere Mission ist da drin.
Na gut.
Er hätte auch noch sagen können, auch wie ich.
Dieser junge Mann, der wurde damals fotografiert, wo er im Schacht stecken geblieben ist, der hat ja schon das Spiel durch.
Ja? So witzig, wenn das jetzt dein Personalausfallsfoto wäre. So als kleines Gag für die Zukunft dann.
Witzig, die Busfahrkarte, das Bild.
Ja, genau.
Jetzt kommen sie an dieser Insel an, umrunden sie so ein bisschen und merken, die ist genauso menschenleer. Sieht jedenfalls so aus von außen.
Na gut, das ist ja eine Privatinsel, ne?
Ja, ich glaube, brennt da Licht. Keine Ahnung, nachzulesen. Sie sehen jedenfalls keinen und legen an.
Es ist stockdunkel. Ah. Denn, wie du schon gesagt hast...
ist ja Stromausfall.
Super.
Oh Gott, ey. Ist ja Stromausfall.
Was ich aber noch nicht erwähnt wurde.
Man muss sagen, Olli und ich haben den Punkt, eigentlich den Fehler schlechthin aus dieser Folge herausgearbeitet. Da werde ich
einen langen Beitrag zu bei rockybeach.com schreiben.
Ja, bitte. Ich werde auch einen langen Beitrag nicht dazu fügen.
Danke. Ich finde es gut, wenn du hinter mir stehst.
So, Justus will da jetzt die Insel erkunden, will da anlegen. Übrigens, am Anlegeplatz ist nichts. Das heißt auch automatisch, dass der Nox gar nicht da ist.
Wahrscheinlich.
Das kann sein. Aber fest steht, Feuermond muss sich auf dieser Insel befinden. Und mindestens eine Person wird heute Nacht versuchen, das Bild zu stehlen.
Jetzt ist auch, was man merkt, wirklich, Rocky Beach muss so klein sein, weil Peter jetzt vorschlägt, man könnte ja auch hier Wache halten und auf Kotter warten und Justus jetzt sagt, ach, wer weiß, wann er unsere Nachricht auf der Mailbox abhört. Nicht witzig ist, man könnte ja sagen, um so ein bisschen Authentizität da reinzubringen, wir rufen an oder man hört nochmal ein Tippen und Besetzzeichen oder so. Aber nee, wir haben sie vor 45 Minuten angerufen. Und es bringt ja auch nicht, vielleicht einen Kollegen von Kotter anzurufen, weil der sitzt ja am Schreibtisch. Ja,
genau.
Das ist der geistige Nachfolger von Reynolds. Ja? Nur
Ja,
deswegen, wissen Sie, ich hatte ein Vorbild.
Aber Reynolds.
Und deutet so auf ein Bild hinter ihm so.
Guck, dreht sich so um. Ein großer Mann.
Ja. Aber Reynolds hätte nicht geweint.
Nee, nein. Der hätte sich nicht so leicht brechen lassen. Es tut mir leid, Stromausfall. Er hat gesagt, lieber Herr Jonas, wenn der Strom weg ist, kann ich doch von dir aus besser alles überwachen.
Jetzt legen Sie an und... Auch ein schönes Wort, kraxeln.
Kraxeln, ja stimmt, das ist ein Wort, was so ein bisschen in Vergessenheit
gerät. Ich habe gerade kack selten gelesen, aber...
Kack selten, auch schön. Ja.
Also wenn man das R einfach wegnimmt, steht da kack selten. Also es ist kack, etwas ist kack
stimmt.
Selten.
Wir beide haben recht, weil da steht nicht kraxeln, sondern kraxeln. Kraxelten.
Ja, genau. Also kack selten. Ja. Hinauf zu einem Zaun.
4 Meter hoch. Wisst ihr, was das für ein großes Ding ist?
Ja, was das für ein Zaun ist.
Also das waren die Deckenhöhe bei mir in der alten Wohnung in der Körterstraße.
So, 4 Meter.
Aber es ist auch so witzig, dass Justus trotzdem irgendwie noch denken kann man vielleicht und einer sagt dann nein.
Er sagt Justus, ja?
Ist es Justus sogar?
Genau, Justus sagt aber, wenn man vielleicht, ich hätte ihn ausreden lassen, weil das hätte ich mir gerne angehört.
Ja, aber Bob sagt, nein, da kommt keiner rüber.
Würde ich jetzt einen Satirefilm über drei Fragezeichen machen, ja, weil hier wird ja jetzt gesagt, dass Peter sagt, mit dem Dietrichen komme ich nicht weit. Ich würde extrem witzig finden, im drei Fragezeichen Film, wie er die Dietriche rausholt und immer seinen Dietrich so gegen so einen Gitterstab dreht und zum nächsten Gitterstab geht.
So. Und immer dabei Justus auch so anguckt.
Und das einmal um die ganze Insel rum. Ja. Denn Justus zu Bob, komm, wir sollten allein weitermachen.
Lass ihn. Ja. Nee, und er sagte, ja, vielleicht kann man doch.
Ja. Er ist gerade in einem schwierigen Alter. Ja.
So, aber es nähert sich jetzt eine jetzt wird es unheimlich, denn es nähert sich jetzt eine dunkle Gestalt und die ist auch nicht zimperlich. Die Detektive verstecken sich und sehen, wie diese dunkle Gestalt etwas aus ihrer Tasche zieht und dann gibt es einen Knall und er hat das Torschloss aufgeschossen.
Ja, und es ist schon raus. Ach nee, er fragt ja Justus, ist das Eugenie? Stimmt, das ist ja keine Feststellung, sondern eine Frage.
Er hat das Torschloss aufgeschossen. Er hat Anlauf genommen, gegen Ball getreten.
Wow. Vor allem ein Fußballtor mit einem Schloss, das ist so ein Designerstück. Das muss man aufschießen. Das ist gar kein Schlüssel.
Also ich finde,
du hast einen Ball in der Tasche, weil du musst.
Also ich finde uns ja oft sehr albern. Und jetzt um 16:30 ja, haben uns das auch verdient, oder?
Ja, ja.
Wie wirklich. Findet ihr denn dieses Schussgeräusch?
Oh, ganz okay.
Ja, wenn ich an einem Ball denke, dann
bin
ich auch.
Nee, mir ist ganz oft aufgefallen, dass Schussgeräusche irgendwie ein Problem ganz oft sind in Hörspielen. Die hören sich manchmal so an, bick,
bick. Was haben die da mit den Bandstreifen gemacht vorher?
Na, aber hier geht's ja. So. Also, was meint ihr denn, wer das ist? Ihr habt's ja nicht gehört. Wer kann es sein?
So, Justus, jetzt, er läuft, also dieser Typ läuft jetzt zur Villa. Justus hat auch einen Plan. Und zwar sollen sie ihm zu so einem kleinen Häuschen da folgen. Dieses Häuschen war hier auf dem Plan abgezeichnet, den Brittany den drei Jungs gebracht hat. Und da müssen sie rein. So.
Na, in dem Häuschen steht ein großer Generator. Und das ist ja auch ein Generator, den die anmachen wollen. Oder ja, Justus anmachen
nur will. Nur leider ja, ist kein Benzin drin. Dann fällt Peter ein Mensch. Mein Boot fährt... Witzig, eigentlich, also Peter weiß, dass dieses Boot mit Benzin fährt. Er weiß, dass dieser Generator ein Benzingenerator ist. So, pass auf, jetzt sagt er so, ich hab einen vollen Kanister auf dem Boot entdeckt. Können wir den nehmen?
Na, aber vorher versuchen die es ja. Ich finde die Versuche witzig.
Die Versuche
ist... Also sie sind an dem Generator, Licht ist aus, und es ist so witzig im Hörspiel.
Ich drück mal den Knopf.
Es ist nix. So witzig im Hörspiel. Ja. Weißt du denn, wie der Generator angeht? Ja. Klick. Nichts. Klick. Nichts.
Vielleicht hier. Klick. Vorhin, es klingt auch nicht, als wenn der da irgendeinen Schalter an dem Generator betätigt. Man klingt so wie, ja, als wenn er eine Kassette auf Play drückt.
Obwohl das extrem witzig ist, dass Justus es nicht merkt, dass der Generator leer ist. Also kein Benzin.
Ich sag ja manchmal sonst.
Er ist ja noch Detektiv.
Nee, da ist er wirklich so.
Er ist ja noch liebeskrank.
Na, aber dafür kombiniert er wieder recht gut.
Der ist hier nicht mehr liebeskrank, der ist jetzt durch damit.
Was?
Der ist hier nicht mehr liebeskrank.
Überleg doch mal, was er jetzt schon gelöst hat. Eben hast du gesagt, wie ist er vorhin auf die Idee gekommen, dass der Stromausfall da.
Das stand einfach im Skript.
Ach so. Deswegen. Ja.
Und jetzt ist Bob aber so ein bisschen sarkastisch, weil er lächelt und sagt, ja Justus, hat das vielleicht damit zu tun, dass diese Benzinanzeige hier auf Null steht?
Das Lustige ist, hat man so viel Zeit eigentlich in so einer Situation noch so eine Gags zu machen? Also die sind eigentlich unter Druck, dürfen da nicht erwischt werden, haben eigentlich auch einen Auftrag, ja. Und Bob sieht so die Dings, Mensch Justus, mein Freund, komm doch mal her. Könnte das damit zusammenhängen, dass sie dann werden die erschossen?
Ja? Er sieht aber auch Justus da stehen und sehen am Schalter hin und
der mir geht es jetzt eh ein bisschen auf den Sack. Ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorweg. Jetzt ist da dieser Nachtschatten. Und der ist da unterwegs. So, ja. Eugenie ist aber ja auch schon da. Und Brittany ist auch da. Und das ist jetzt wirklich wie in so einem Resident Evil Spiel. Kennt ihr das? Man wird verfolgt in dieser riesigen Villa, in diesem Anwesen. Und dann kann man flüchten, wie bei Nemesis, sage ich jetzt mal. Und dann läuft man noch ewig rum und die finden einen nicht, weil dieser Nachtschatten, der ist jetzt ewig auf diesem Gelände unterwegs.
Wie normal. Also erstmal.
Na, weil ich sage irgendwie, der Nachtschatten ist da und die stehen da seelenruhig in dieser Hütte mit dem Generator und unterhalten sich.
Ja, die sind ja am anderen Eingang reingegangen.
Trotzdem, wie groß ist das Gelände, dass man die nicht hört oder so?
Ich glaube, mit den 4-Meter-Zaun und so, ich glaube schon, dass das riesig ist.
Ja gut, okay, alles klar.
Und du darfst nicht vergessen, das ist das Problem des Hörspiels, da ist ein Gewitter im Anmarsch und so.
Das hört man überhaupt nicht.
Das sage ich ja.
Das Unwetter hört man überhaupt nicht. Ja.
Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht, wenn die da ganz normal sprechen und so und da ist nichts.
Ja, und man weiß, da sind mindestens 3 Personen, das erfährt man alles gleich.
Also Spannung bauen die so nicht auf.
Ich muss generell sagen, eigentlich ist es ja spannend mit dem, man hätte es schon wieder so spannend machen können mit dem Generator, dass der nicht geht und jetzt kommt ja auch gleich Nachtschatten. Und.
Aber das ist jetzt wirklich wie so eine Quest in einem Videogame. Ah, du musst Benzin besorgen, weißt du?
Genau, ja, eigentlich, genau, wie so ein Computer so.
Ja.
Und dann du warst vorher an dem Boot, Benzinkanister, und dann denkst du, du musst das Boot damit aufhören, dann kommt die Meldung, du kannst das hier nicht benutzen.
Ja, genau, genau. Genau.
Richtig, und dann denkst du so, okay, du brauchst es später nochmal.
Und dann musst du erst das dieses Event triggern, wie man das nennt. Du musst dich erst betäuben lassen von
Bütten. Genau, du musst erstmal da durch, damit du das zum Generator
kommst. Genau, weil sonst kannst du so, das ist jetzt noch nicht möglich.
Ja, genau.
Peter ist schlau, der hat gesagt, auf Jeffreys Boot, da habe ich einen Benzinkanister gesehen, der war prall gefüllt, ne? Mhm. Genau, und deswegen macht er sich jetzt auf den Weg, um den zu holen, ne?
Aber und, soweit für die anderen nicht so gut.
Ja, aber jetzt haben wir wieder diesen Effekt. Ich meine, er ist 0,5 Meter weg und dann ist auf einmal der Nachtschatten da. Ja.
Und Nachtschatten, ja, wahrscheinlich ist es doch sehr klein, so wie du gesagt hast.
Wahrscheinlich ist Peter auf dem Weg zum Boot noch an dem vorbeigelaufen, so, guten Abend.
Aber, ja, hallo. Aber ich finde jetzt wirklich, das muss ich jetzt nochmal ausdrücklich sagen, für eine Jubiläumsfolge, wo man so viel hätte, also ein bisschen mehr Geld reinstecken können, so mit dem Sound, da ist Regen, die kommen mit dem Boot an, so die Geräusche, die man hätte machen können. Die stapfen da bis zu dem Haus, der Generator geht nicht an und dann kommt noch Nachtschatten.
Allein,
wie viel Spannung kann man da aufbauen?
Die Unwetterkulisse hätte eigentlich schon gereicht, um ein bisschen mehr Dramatik da reinzubringen, ja?
Selbst wenn noch kein Unwetter ist, da sagt er, es ist ein Unwetter, ein Anmarsch, Wind, Sturm, irgendwas.
Ja, ich weiß nicht, was du hast, dafür hast du jetzt einen super mexikanischen Akzent. Das muss man ja auch mal sagen. Ja. Undankbare Sau. Die haben sich so viele Jahre mit diesem tollen Content verwöhnt, ja.
Also du findest die Soundkulisse gut?
Nein. Auch so dumm, irgendwie, was war das? Der Klang des Todes.
Ja, oh Gott, das fand ich auch ganz schlecht.
Ja, das ist so dumm, wirklich, ja. Ja, wer seid ihr? Justus und Bob Knox.
Man darf ja immer nicht vergessen, so ein Typ hier, so ein Gangster, und so, die haben ja auch ein bisschen, sind auch unter Druck und haben so ein bisschen Angst und dann kommt damit so eine Antwort, der Klang des Todes.
So, er hält die Jungs jetzt für Charles Knox Söhne. Nein, wir sind seine Neffen, ne? Überspringen wir mal. Der sperrt die jetzt in diesem Häuschen ein, in dem er auch den.
Steckt den Spaten drin.
Also, ihre einzige Hoffnung ist jetzt noch Peter, dass wenn der gleich zurückkommt, dass er denkt so, wieso ist das ein Spaten, ist das der Klinge? Doch. Warte. Da geht mir nichts an.
Genau, da geht mir nichts an.
Wie Justus in der flammenden Spur.
Ja, genau.
Naja, und sie hören aber auch, wie sich der Nachtschatten jetzt wirklich Zutritt zur Villa verschafft. Weil er mit einer Axt alles einschlägt.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen, na noch nicht, aber erst wenn man hört, so, wo sie treffen ja gleich auf Eugenie und die sind ja durch diese Alarmanlage eingesperrt dann. Jetzt springe ich sehr weit.
Ja, alles gut.
Die stehen ja dann, die sehen, also die finden jetzt das Bild, dann treffen sie aber auf Eugenie, die lösen den Alarm aus, beziehungsweise die über Sicherheitstechnik dort, Sicherheitsalarm, dass die halt jetzt im Käfig eingesperrt sind und Eugenie, ja Justus, jetzt kommst du aber auch nicht hier raus und man hört so im Hintergrund die ganze Zeit mit dem Beil oder mit was der sich da durchkämpft, der sich da durch Papierwände oder keine Ahnung was schlägt, ich konnte mir das auch gar nicht richtig vorstellen, wie der sich jetzt da durchkämpft.
Ja, er sagt ja, das wird bald hier sein. 100 Jahre altes Holz, ja. Es ist auch wie so ein Videospiel, ne?
Genau, man hört es die ganze Zeit und du merkst, du wirst unter Druck gesetzt als Spieler, du hast nicht viel Zeit, da wegzukommen.
Da wird am besten noch so ein Countdown eingeblendet, dass du weißt, der ist in 2 Minuten da. Weißt du? Mhm. Übrigens, das möchte ich auch noch kurz loswerden, dieses Gespräch gleich zwischen Justus und Eugenie, das ist ja schon atmosphärisch und ich fand auch ein bisschen, weil Eugenie sagt so, ja, dann bist du aber auch eingesperrt und kannst dich zurück. Da ist er schon bedrohlich. Also da habe ich so kurzzeitig gedacht,
das ist wieder der alte Eugenie zurück, so ein bisschen.
Ja, aber würde er, also da habe ich wirklich gedacht, würde er eben vielleicht was antun, wenn Justus allein mit Eugenie in einem Raum ist, wo er nicht raus kann?
Glaube ich nicht.
Aber erstmal wird ja die Tür geöffnet, nicht vom Peter, sondern wer steht da?
Moment mal, also wir sind jetzt schon ein bisschen vorgesprungen.
Ja,
ne?
Ihr seid ganz weit vorgesprungen. Ja, ihr habt ganz vergessen, dass da noch jemand diese
Tochter. Ist richtig. Brittany nimmt den Spaten
weg. Genau, das ist eigentlich ganz wichtig.
Stimmt, weil sonst geht nämlich gar nichts, sonst kommen sie gar nicht zu dir.
Genau.
Ich wollte eigentlich nur eine Sache zu der Szene sagen und da habe ich gleich die ganze Szene beschrieben. So können wir die dann gleich überspringen, wenn wir da ankommen.
Wobei mir ein bisschen jetzt auch so auf die Nerven geht, Brittany ist immer so wo kommst du denn her? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt.
Ja, sie ist halt immer da, halt jetzt dein Maul und akzeptiere es.
Ja, immer so, was ist denn? Und dann erklärt sie immer, Kurzfassung, ja, ich war zu Hause, ich habe Fernsehen geguckt, ich habe ein bisschen die Perle geputzt und,
Ein bisschen was?
Nichts.
Okay.
Hat sie auch ein Motorboot genommen, war wahrscheinlich auch von Jeffrey.
Nee, vor allem, sie hat die Luftaufnahme von Knox Island gesehen und dachte, dann wollte sie die Detektive anrufen, ging nicht wegen Stromausfall. Genau, und dann ist sie bei Jeffrey eingebrochen und hat dem rausgeprügelt, habt ihr noch ein Boot.
So rausgekickt, so, komm, ich weiß, du hast noch eins. Übrigens müssen wir uns entschuldigen, also wir wissen selber, dass die Witze nicht mehr gut sind, aber wir lachen wirklich nur noch, um uns wach zu halten.
Das stimmt aber.
Das ist wirklich, das hilft aber auch ganz gut.
Naja, es wird auch gefragt, hast du Peter gesehen? Auch überhaupt nicht verdächtig, ne? Peter, nein.
Wer sucht denn jetzt Peter?
Na, Justus und Bob. Fragen, Brittany, hast du Peter gesehen?
Genau, und sie sagt, glaube ich, nein, und deswegen gehen sie auf die Suche.
Ja, und eine Frage war auch, hast du den Nachtschatten gesehen? Was ist mit dem? Es ist so dumm. Ja, verflixt, da muss irgendwas passiert sein. Und der Nachtschatten, was ist mit dem? Ja,
wieso, das hier, was ist mit dem? Ja, das steht hier mein Kumpel. Ja?
Genau. Der lädt gerade die Patronen auf.
Ja. Ich finde, wir erzählen das spannender, als wie ich es fand.
Ja, ich finde die Folge jetzt gar nicht so schlecht, so wie wir sie hat.
Deswegen war es auch gerade sauer, dass wir schon so vorgeprescht sind.
Nee, im Hörspiel ist es so langweilig, wirklich.
Ja. Der Nachtschatten hat die gleichen Informationen wie der Olle Eugenie und jetzt nutzt er wohl die Gunst der Stunde, weil er Feuermond haben will, ja. Das wiederum bedeutet, dass er nicht mit uns rechnet, weswegen es ungefährlich sein dürfte, das Haus zu betreten. Entschuldigung.
Weil Thomas gerade gähnt, wie findet ihr denn
weil
auch
Thomas
da,
gleich,
sie sind so
weil
halt
Thomas gleich geht.
Lebensgefahr, haben Angst.
Weil Thomas gerade geht.
Wie gesagt, beim Meisterdieb fand ich alle Sprecher gut und hier finde ich auch die Leistung der Detektive so vom Sprechen her nicht so gut.
Ja,
auch so ein bisschen emotionslos für das, was da gerade passiert und so. Nachtschatten ist da, Hugo, alle da und das ist so relativ so.
Ja. Jetzt schickt er Bob runter zum Boot von Jeffrey. Ja. Soll mal checken, was ist mit Peter. Und dann kannst du auch gleich den Benzinkanister besorgen, weil Peter ist ja nicht in der Lage. Ja. Der Generator muss sofort eingeschaltet werden. Und dann, das habe ich nicht so ganz verstanden, sagt Justus das mit Absicht mit dem Rucksack? Ja, ne?
Ja, er will ja, dass sie den Rucksack nimmt halt.
Ist eine Finte, ne? Die extra
was
legt.
Ich zwar nicht ganz weiß ist, oder ob Justus sie einfach aus Bauchgefühl nicht vertraut hat, warum er
das
vorher
schon
wusste.
Das glaube ich schon, dass er sich gedacht hat,
ganz ehrlich, ich glaube schon, weil nach der Geschichte, ja, ich habe mir ein Boot geholt.
Aber Moment mal, das mit dem Medizinball hat er ja schon viel vorher geplant, den hat er vorher schon in den Rucksack gepackt.
Meinst du, Justus wusste, dass Brittany auch da ist?
Wofür hat er den Medizinball? Um überhaupt, wer das haben will?
Na, für den Fall, den Peter Kopf zu schmeißen.
Weil jemand Sport machen will,
Einfach mal, so weißt du so,
Peter ist so gerade konzentriert und dann hört er auf einmal so hinter sich, hey Peter, dreht sich um, Penny. Aber voll
deswegen. Genau. Hast du gesagt, ich bin fett?
Ja, stimmt. Und dick und rund wie du.
Na, ist der Medizinball immer noch so wie ich?
Obwohl, das ist mega witzig. Wer nimmt diesen Medizinball mit, nur um Peter zu schlagen?
Mit nur...
Der Auftrag an Bob ist klar. Peter suchen, Benzin besorgen und den Rucksack finden. Mhm. Genau. Und er sagt auch, verstau ihn zur Sicherheit, wo ihn kein Unbefugter so leicht finden kann. Naja, Justus, der ist der mutigste von allen, muss man ja wirklich mal sagen. Der geht in die Höhle des Löwen, nämlich ins Haus. Mhm. Ja?
Okay, der mutigste, der befiehlt ja, was die anderen machen sollen.
Ja, der kann gut delegieren, weißt du noch. Kann ich übrigens auch. Was? Es ist aber ein bisschen atmosphärisch geschrieben mit dem fallenden Mondlicht, dass es fast taghell ist, dass er keine Lampe braucht und so, ne? Genau. Und dann kommt er da irgendwo in so ein, weiß ich nicht, Zimmer. Und da steht Eugenie vor einer Wand mit einer Reihe von Ölgemälden.
Die Betonung bei uns lassen jetzt doch echt nach. Da steht Eugenie vor einer Wand in einem
Ölgemälde. Naja. Das finde ich auch irgendwie, das wirkt so, er geht da rein und wie lange steht der denn da schon?
Weißt du, draußen, ganz ehrlich, das frage ich mich immer, wie so eine Leute, so eine Gauner sowas vorbereiten. Er muss ja schon, verdammt, wann kommt er, ich muss, oh, war das? Nein. Jetzt höre ich ihn, er wendet sich zum Bild und denkt so, so steige ich jetzt rauf? Ach, na, verdammt, das war gar nicht, war bloß ein Geräusch.
Vor allem wurde nicht gesagt, stundenlang, dass am Anlegesteg liegt kein Boot. Das heißt ja, wenn später wird ja gesagt, Brittany war ja schon vorher da, dann muss sie ja auch auf der anderen Seite der Insel angelegt haben, damit man sie nicht sieht. Wie ist jetzt Eugenie auf die Insel gekommen? Ist er geschwommen? Hat dann Salto gemacht?
Jeffrey.
Ist Bootverleih.
Er hat auch einen Schlüssel.
die waren alle auf den gleichen Boot. Ja,
alle 8 Bewohner haben und auch wenn Hugo nur versteckt da war, dann trotzdem Schlüssel von Jeffrey.
Der hat sich, der hat sich unterm Boot festgekrallt. Das ist der Ding, die
ja, wir haben ja gesehen vorhin auf dem Bild, wie Hugo aussieht beim Wecker.
Ja, ich weiß. Ja. Versteht kein Mensch.
Doch, die 21 Leute, die immer noch vergessen
haben, den Stream auszuhalten. Der Gag war, dass die Fratze vom Cover vom seltsamen Wecker ist Eugenie.
Wahnsinn.
Ja. Aber der Wecker hat doch gar keine Ahnung.
Der kann auch nicht springen.
Ja, stimmt. Stimmt, wie macht er den Salto?
Da müssen wir jetzt drüber nachdenken. Das dauert aber 15 Minuten.
Es ist endlich vorbei.
Oh ja.
Ja, also deswegen meine ich, da draußen war so Bambule. Ja, die waren alle so laut, da wird eine Tür aufgeschossen, da wird jemand betäubt, erfahren wir später, da wird laut im Schuppen geredet und der steht die ganze Zeit in dem Raum.
Und wartet eigentlich, weil er auf seinen Einsatz.
Ja, ja, auch wie so eine Videospielfigur, so ein Gegner, der erst getriggert wird, wenn du so ein bestimmt, wenn du in den Raum kommst, bis zu einem bestimmten Punkt.
Genau, bis zu einem bestimmten Punkt oder was Bestimmtes machst.
Genau.
Lustig ist auch, er muss ja da stundenlang auf Justus warten. Verdammt, jetzt muss ich pinkeln, was, wenn er genau jetzt kommt.
Es ist alles sehr merkwürdig. Hätte man das Buch gelesen, Benjamin, ne, dann wüsste man das vielleicht.
Und Eugenie, ich glaube wirklich, dass es da erklärt wird.
Ja, ich hatte keine Lust. So, er geht jetzt eine Tür weiter, Eugenie. Justus folgt ihm. Und jetzt sind sie in so einem Special Room, würde ich mal sagen. Ja, und...
Der Strom geht an.
Ja,
also und ziemlich schnell eigentlich, während sie im Raum sind.
Und Justus, also genau, er steht direkt Justus hinter. Justus
sagt jetzt, haha, wenn wir uns bewegen, dann werden wir erschossen. Ja. Nee, was ist das?
Nein, es geht darum, dass dieser Raum durch Gitter gesichert ist und wenn der durch Bewegungsmelder, wenn sie sich Eugenie jetzt bewegen würde, wäre er eingesperrt. Justus aber auch. Denn man hat es geschafft, also Bob und Peter werden es bestimmt geschafft haben, den Notstromgenerator einzuschalten. Ich fand's ganz atmosphärisch beim Hören. Ja, es ist viel Gesabbel, aber es ist kein langweiliges Gesabbel, sage ich jetzt wirklich. Ich find's fairerweise, ich fand's gar nicht so langweilig.
Was heißt fairerweise? Wir sind nicht fair oder was?
Nee, du bist aber auch müde.
Ja, aber ich habe auch, als ich noch hellwach war, schon gesagt, dass...
Nein.
Doch. Doch. Doch, wirklich.
Gut.
Ich kann auch nicht bestätigen.
Ja. Ja, aber also der Eugenie, der ist aber auch über ein Plauderlaune. Jetzt hängt er schon wieder an, jetzt haben wir mal Gelegenheit, uns zu unterhalten. Ne? Ich weiß ja schon über mich.
Aber eine Sache ist gut jetzt, die noch mal ein bisschen 0,2% Spannung erzeugt. Und zwar, dass Justus denkt, er hat jetzt das Rätsel gelöst.
Ja.
Weil er sagt, dass er jetzt die Pläne für Feuermond ja umsetzt, weil er das jetzt alles hat und so.
Du hast wieder nicht alles verstanden, sagt er dann.
Naja,
es geht. Ja, genau. Und das ist ein bisschen spannend, wenn man jetzt denkt, hey, was will er denn
jetzt noch? Nee, in dem Moment denke ich so, wie lange geht das denn jetzt noch?
Warte, und ich habe die Antwort. Und ich habe die Antwort. Lange.
Ja.
Nee, das geht ja einmal darum, dass Justus hat ja auch eine Ahnung, aber er müsste sich das Bild mal genauer angucken. Er
müsste es erzählen, der hat keine Lust.
Ja, deswegen, ne?
Aber wie würdest du das Gespräch aufbauen, dass es gut wird?
Jetzt gut gefunden. Ah, Justus, meine Nemesis, ne? Und dann bist du mir auf die Spur gekommen, ja?
Justus erschießt ihn.
Aber das ist doch genau das, was wir auch
wollen. Ja. Und dass er nicht so lange labert, sondern gleich diesen Bunsenbrenner zückt und sagt, ich zerstöre jetzt das Bild.
Also wie beim Meisterdieb hat einer schon wieder einen Flammenwerfer.
Ja. Nee, das war ja Bruder Raphael.
Ja, genau.
Habt ihr es gehört?
Das ist aber auch so albern. Genau, erzähl mal, du kannst ja kurz erzählen, weil du das ja so toll findest, wie er das jetzt alles erzählt.
Ich habe keine Lust.
Und sein Brenner, also so mit diesem Brenner.
Ja, das ist auch Schwachsinn.
Warst du da überhaupt
wach? Gut, also.
Was hat der mit dem Brenner gemacht? Mal ganz kurz.
Also, da ist wirklich das Bild Feuermond.
Mhm.
Was da an der Hand hängt.
An der Hand hängt. Hand wängt. Gut. Justus weiß, das Bild ist nicht von Jean-Marie Jacquard. Super, Hausaufgaben gemacht. Ja, meine Theorie ist noch nicht bestätigt, aber wenn dieses Gemälde wirklich Feuermond ist, dann ist es Feuermond, dann ist es eine Anamorphose. Genau, und wenn man das Bild erkennen will, weil es eine Anamorphose ist, bräuchte man diesen Globus von dem Weltenseher. Das heißt, Jean-Marie und der Raoul haben ja gegenseitig durch ihre Grabsteine darauf hingewiesen. Hast du die Welt gesehen? All klar, brauch ich den Globus. Hast du das Werk gesehen? All klar, brauch ich das Bild. Genau, füge es zusammen. Hast du...
Schmeiß den Globus gegen den
Feuer. Und jetzt gibt Justus so eine Antwort, dass man jetzt denkt, ja... Ja, und was gibt aber Hugo für eine Antwort? Ja und nein.
Ja, genau.
Sieh genau das Bild an.
Naja, weil da steht jetzt ein Hernandez. Ja. Ne?
Und jetzt finde ich aber Justus gut, dass er auch mal wieder sagt, hä?
Ja. Also, um es abzukürzen, es kommt raus, dass der Künstler Jacquard und Hernandez, also was die Kunst angeht, ein und dieselbe Person sind. Das heißt, Hernandez selbst, hier der Kumpel hier vom Jacquard, ne, dem er diese geilen Briefe gekriegt hat, ja, ich hab dich so lieb und so, ne, danke, dass du da warst, den gab es zwar als Person, aber nicht als Künstler. Quasi, der hat gesagt, hier, ich hab jetzt ein schönes Landschaftsbild gemalt und hier eine schöne Anamorphose. Das hat alles Jacquard gemalt, aber weil er natürlich wollte, dass sein Ruf, sein Stil etabliert bleibt, er aber nicht Lust hatte, immer dieselbe Scheiße zu malen, hat er sich unter dem Namen Hernandez ausgetobt.
Ja, und das Publikum nämlich,
ja,
hat er gesagt, er will nichts anderes machen, weil das Publikum das nicht gut findet.
Mhm.
Und da komme ich wieder zu dem Punkt, das Publikum nervt.
Heute wieder wundervoll.
Das Publikum nervt.
Na, mach mal auch.
Theoretisch ist dieser ganze Satz hier für viele drei Fragezeichen.
Jetzt bin ich gespannt.
nee. Doch, er wusste, dass sein Publikum das nicht mochte. Also jede kleine Veränderung. Eine Brittany kommt beim Meisterdieb vor. Schlecht. Justus ist verliebt. Schlecht.
Ich verstehe.
So ist das Publikum.
Das ist ein Meta-Kommentar, dass das Publikum...
Ist ein ganz direkter Kommentar von mir.
Das heißt also quasi, das Publikum, was nicht damit klargekommen wäre, jetzt hat der Jacquard mal hier eine Anamorphose gemalt, geht gar nicht, ist das Referat sein Publikum.
So ungefähr.
Nicht schlecht, Benjamin. Ja, das hast du dir gerade so spontan ausgedacht oder hast du diesen Gedanken schon
vor 5 Sekunden?
Olli, kommt noch mal was?
Ich bin wirklich raus aus der Folge, muss ich dir ehrlich sagen. Also,
so traurig.
Mir fallen nur noch Bruchstücke ein. Gestern auch bis 22 Uhr, nee, vorgestern bis 22 Uhr gearbeitet.
Na gut.
Da war nicht mehr viel möglich.
Aber wir haben jetzt geklärt, dass Jacquard und Hernandez, jedenfalls was die Kunst angeht, die gleichen Typen waren, ne?
Ja.
Und jetzt sagt Eugenie, werf doch noch mal letzten Blick auf Feuermond. Ja,
weil er holt jetzt auch sein Feuerzeug raus. Und dieses, bei welchem Film oder welchem Spiel ist es denn so mit so einem Feuerzeug so?
Ist es nicht auch bei Resident Evil, wo du das Bild anzündest und dann verbrennt es und dann fallen wieder Edelsteine raus?
Da stimmt, da gibt es so. Es gibt ganz oft so eine Szene so mit so einem Feuerzeug.
Ja.
Und da denke ich auch so. Das macht ihn wieder ein bisschen kaputt, den Typen, weil, haha, guck mal.
Vor allem, ich finde, pass mal auf, ich lese das jetzt vor.
Ja.
Eugenie, ich habe einen Bunsenbrenner, damit werde ich Feuermond vernichten. Ja.
Ganz kurz, Entschuldigung. Warte. Ganz kurz.
Ja?
Man denkt jetzt, so ein Dieb hat jetzt so irgendwie so ein Dolch, so ein Messer versteckt im Schuh, ja, einen Bunsenbrenner.
Auch im Schuh versteckt.
Und hat den Bunsenbrenner der Memme da aus dem Pulsarevier abgenommen?
Man braucht ja auch eine Gasflasche dazu, eigentlich, zu so einem Bunsenbrenner. Und witzig, jetzt baut der das auf, setzt sich so eine Chemiebrille auf, ja, und sagt so, ich werde das Bild jetzt verbrennen.
Der Bunsenbrenner wird angemacht. Halt, Sie wollen Feuermond zerstören, warum? Es ist wertlos. Wertlos? Es ist ein Jacquard. Noch dazu ein Jacquard, den noch niemand gesehen hat, der als Legende gilt. Er ist der Beweis dafür, dass alle Hernandez-Bilder in Wirklichkeit Jacquards sind. Gib dir keine Mühe, Justus, das Bild wird vernichtet. Halt, warten Sie. Der Bunsenbrenner wird ausgemacht.
Ja, okay, ich warte.
Ja, das finde ich so dumm, dass er wirklich... Halt, warten Sie. Okay, ich höre dir zu. Das finde ich so scheiße. Aber er sagt ja jetzt, also ist ja richtig komponiert auch, ne? Hier die schöne Rocky Beach Theme zum 200-Jährigen. Dass er sagt, naja, warum solltest du, Typ, das jetzt vernichten wollen? Du willst es nicht stehlen, du willst es vernichten. Also du musst
wichtige Informationen haben.
Genau, und du willst nicht, dass die an die Öffentlichkeit kommen. Das heißt, es ist dir ein persönliches Anliegen.
Ne? Aber das kann doch Justus auch... Also, wieso denkt jetzt nicht, Hugo, erzähl mir das, während das brennt?
Ja, wirklich.
Jetzt
kannst du mir
doch
erzählen,
während
das Bild brennt.
Ja, oder? Ich fände doch witzig, wenn jetzt hier stehen würde, der Bunsenbrenner wird angemacht, Justus brennt.
Justus brennt. Vor einer Ingenieurstelle, wo Justus sagt, sie wollen ja bloß ein Geheimnis verbergen, hätte ich mich echt erst recht gespult, dass das Ding vielleicht überbrennt, weil da ist einer. Stimmt, Justus, du hast es erraten.
Guck so, guck so.
Ja, interessant, ja.
Ja, der Nachtschatten kommt jetzt und sagt auch, das ist ja interessant, Hände hoch. Ja.
Ihr kennt das ja auch bei Filmen und so Bösewichte, wo man sich so denkt, jetzt mach doch.
Ja, jetzt genau. Doch. Halt, der dicke Junge will mir noch was sagen. Ich mach mal wieder aus. Und jetzt kommt noch der scheiß Nachtschatten und weiß ich nicht, interessiert mich alles nicht. Was auch nervig ist, jetzt haben wir wieder eine Parallele zum Meisterdieb. Eine schlechte Parallele. Da war es Brittany, die dem Baldwin da niederschlägt. Jetzt sagt Justus, ausgezeichnet Peter und Bob. Schnappt euch den miesen Verbrecher. Oh, glaubst du wirklich, dass ich da auf... tot. Es ist genau dasselbe. Er wird von hinten niedergeschlagen, nur diesmal von Peter und Bob.
Aber nicht totgeschlagen.
Mann.
Ja.
Ja, genau. Du bist sehr gut, Olli.
Ich wollte auch mal wieder was beitragen.
Danke. Verstehst du aber, was ich meine?
Ja.
Ist ein bisschen einfallslos, ne? Da hätte er gleich nochmal Brittany nehmen können. Ja, sehr gut, Brittany.
Und dann, wo kommst du denn her?
Ja, genau.
Ah. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wirklich, wie Nachtschatten aussieht, weil hier steht, Peter schnürt den Nachtschatten mit Paketband zu Paket zusammen. Also, was
ist denn das? Wirklich zu so einem kleinen Päckchen, wo der Pfeil
ist. Findet ihr eigentlich die kleine Note von Peter, dass er mit mexikanischem Akzent spricht?
Das ist doch, fand ich ein bisschen witzig.
Das war's dann wohl. Ja, das war's dann mal, Senior.
Ja, das finde ich auch lustig.
Aber wir meinen, ich überlege gerade, ist Nachtschatten eigentlich in diesem Hörspiel wichtig?
Generell als nur Teil C oder überhaupt?
Ich überlege gerade, so Teil C ist ja gar nicht wichtig.
Na doch, er ist hier eine Bedrohung. Er ist ein axtschwingender Irrer.
Gut, so, da hat man Teil B.
Mhm.
Also braucht man den in diesem Hörspiel?
Ja, man braucht ihn schon, weil Genie hat so eine Angst vor ihm. Ja, dass er so kopflos reagiert. Ja,
aber ich stelle mir gerade vor, das meine ich so, du hast so Hugo, ja, der richtig intelligent und schlau ist und Pläne macht, okay, jetzt zum Schluss mit dem Bunsenbrenner.
er macht ihn wieder auf.
Er hätte auch einfach das Bild zerreißen, gegenschlagen können, keine Ahnung, was alles. Was
na gut, das hätte man alles zusammen, also verbrennt es schon, also von der Wahl der
das Vernichtung. Das ist unwiderruflich, war, gut,
ja, ne? Weil alles, du kannst es nicht so zerreißen, dass man es nicht wieder zusammen puzzeln kann.
Aber Nachtschatten, von dem man so eine Angst hat, der hat eine Angst und probiert ins Haus reinzuschlagen.
Alleine die Sache, dass Justus sagt, also er hat Angst, dass diese Information, die da auf dem Bild ist, so ans Tageslicht kommt. Und dann sagt aber Just, warte, na das muss ich mir erstmal anhören, Bunsenbrenner wieder aus. Das ist schon alleine der größte Schwachsinn in dieser ganzen Folge eigentlich.
Ich habe mal eine Frage. Hätte der Nachtschatten nicht einfach auch weiter mit seiner Pistole die Türschlösser aufschießen können? Warum nimmt der eine Axt? Und
vielleicht hatte er nicht mehr so viel Munition, weil er vorher, die Schlange im Sand erschossen hat. Ja.
Gut, aber was hätte er jetzt mit Justus und Eugenie gemacht? Hätte er die jetzt einfach zerhackt oder ins Bild genommen?
Okay, ja? Sonst hätte er sie erschossen oder ja. Was?
Ja? Ah, freue ich mich schon, wenn ich der Folge gleich 10 Punkte gebe.
Das war ein guter Witz.
Das geht jetzt 10 Minuten.
Das war ein guter Witz.
Wir sind alle total übermüdet.
Wirklich.
Gut, Olli.
Ja, also.
Ja.
Brittany hat die also von Anfang an belogen. Sie wollte selbst an Feuermond herankommen. Peter, bitte. Glaubst du wirklich, sie hat einfach irgendwo ein Fläschchen Chloroform gefunden?
Achso, ja, Peter wurde ja betäubt.
Genau, ne? Da bin ich zwischendurch übrigens eingepennt, weil die Chloroform-Sache habe ich nicht mehr verstanden an der Stelle.
Ja, der ist ja auf dem Weg zum Schiff, zum Boot von Jeffrey gewesen und wurde unterwegs betäubt.
Aber Peter hat ein gutes Gegenargument. Das hat sie jedenfalls behauptet. Denn Justus, Brittany hat uns getäuscht. Sie hat das Chloroform auf die Insel mitgebracht und hat dich betäubt. Und jetzt flieht sie, sie ist scharf auf meinen Rucksack, der auf dem Motorboot versteckt ist. Ach Kollegen, ihr müsst aus dieser Villa raus, bevor die Stromversorgung wieder aktiviert ist und die Alarmanlage.
Genau, weil draußen gehen schon langsam am Festland die Beleuchtung da an.
Im Gegensatz zu hier geht noch gar nichts, aber es ist noch dunkler geworden in der letzten Stunde.
Dafür hat es zwischen 4 und 5 so
es ist pechschwarz. Also,
wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Eugenie und Justus sind ja in diesem Käfig noch drin.
Ja.
Und der Nachtschatten stand wahrscheinlich davor und dann haben die den von hinten niedergemetzelt. Und die sind aber immer noch da drin, ne? Deswegen sagt er auch, los, ihr müsst euch beeilen, ne? Aber es ist schön, jetzt kriegen endlich auch mal Peter und Bob so ein bisschen ihre Sternstunde, ne? Weil die waren ja schon sehr viel auch im Hintergrund, oder? Also die haben zwar viel beigetragen, dialogmäßig, aber was haben die eigentlich großartig gemacht bis
kann
jetzt?
Kann ich mich nicht mehr erinnern.
Also Peter war lustig und unterhaltsam.
Du, wir können noch mal von vorne anfangen, dann weißt du es wieder. Ja, genau, jetzt rennen sie wieder zum Boot und da ist Brittany. Und hat Justus Rucksack gefunden.
Oh,
ne?
Oh, oh, oh.
Da, da, da. Ja.
Und wir haben ja schon die Spannung geraubt, weil wir gesagt haben, da ist ein Medizinball drin.
Ja, schon mal toll gemacht.
Aber jetzt zeigt sie endlich ihr wahres Gesicht. Bob schreit, gib auf, keine Chance.
Ihr wahres Gesicht ist auch der seltsame Wecker. Ja. Diese ganze Armee.
Wow. Aber sie sagt dann, halt die Klappe, Bob. Und droht halt damit, wenn ihr näher kommt, schmeiß ich den Rucksack ins Wasser, ja. Und ich weiß, dass da der Globus des Weltenseers drin ist, ne? Sie erpresst jetzt halt. Entweder lasst mich fahren oder ich schmeiß das ins Wasser und dann ist es aus. Und jetzt ein schöner Satz. Warum, Brittany? Warum? Weil ihr Schwachköpfe seid.
Das finde ich wirklich gut. Und Weicheier, die nichts im Schädel haben.
Das finde ich aber wirklich gut, so diese wirklich andere Stimme.
Ja, ja, deswegen. Wahres Gesicht, ne? Und dann macht sie den Rucksack auf und sagt,
Das hätte sich Benjamin zum Beispiel mal gewünscht, dass Trixie sagt zu Chip und Chap, ihr Schwachköpfe seid. Weil ich ja nicht im Stehen
bin. Früher seid ihr von Baum zu Baum gesprungen. Jetzt kriegst du einen Hubschrauber ins Gesicht, der so angesprungen kommt.
Und jetzt haben Bob und Peter nämlich gut lachen.
Justus Jonas ist dir grundsätzlich eine Nasenlänge voraus. Den kannst du nur einmal täuschen.
Und damit der Beweis, hör zu, Benjamin, der Beweis,
ja.
Dass Justus Jonas den Liebeskummer überwunden hat.
Ja, ich habe das schon vorhin gesagt. Weil er wusste, dass er wieder verarscht wird. Und irgendwann...
Ja,
genau.
Deswegen meinte ich ja, zu dir habe ich es gesagt, Olli, ne?
Ja, ja.
Der ist jetzt drüber hinweg.
Ja? Wieso sind das denn eigentlich noch 12 Seiten?
Weil das ist so bescheuert. Das war jetzt der ganze Showdown. Und jetzt kommt noch mal eine Hälfte Hörspiel mit diesem Geheimnis. Können wir das vielleicht einfach auflösen?
Einfach welches Geheimnis?
Was das Bild verbirgt.
Ja. Ach so, mit...
Das können wir, glaube ich, in wenigen Sätzen zusammenfassen.
Feuermond ist eine scheiß Anamorphose und wenn man den Globus, den Weltenseher, in irgendeinem Winkel hält, dann kann man das Bild entzerren und dann sieht man da einen jungen Mann und das ist Eugenie. Und dann kommt raus, Eugenie ist der Sohn von Jakar.
Genau, das ist...
ist der Gegner von Aladdin.
Genau. So hängt das alles zusammen.
Der wird zur Schlange.
Ja.
Ne? Ja. Das können wir jetzt wirklich einfach so auflösen.
Wir gehen jetzt noch die Figuren durch. Was passiert mit Brittany?
Also Brittany wird verhaftet. Vom Kotter. Der schreit ja auch erstmal an, ich bin entspannt.
Ist Justus deshalb traurig?
Du wirst auch langsam heiß, oder?
Kennst du so den Abspann in Filmen, wo so die Charaktere nochmal gezeigt werden, was aus denen geworden ist?
Mrs. Wallace.
Na, das ist auch ein bisschen scheiße.
Die
treffen sich ja jetzt auch mit ihr. Ja. Und sie sagt doch jetzt, sie will ja ein Buch schreiben über Eugenie, nee, das hat sie vorhin schon gesagt, ne? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber ist das vielleicht Graham verkleidet?
Witzig. Sie gibt ja zu, sie hat diesen Globus vom Weltenseher geklaut, aber sie hat ihn versteckt, weil sie nicht wollte, dass den irgendwelche, weiß ich nicht, Halunken, Schurken an sich nehmen oder dass vielleicht jemand doch damit ein Geheimnis entdeckt. Also ich glaube nicht, dass sie auf die Idee gekommen wäre, dass man damit Feuermond entzerren kann.
Ja, aber warum war sie denn so eklig?
War sie jetzt eigentlich wirklich eine Diebin? Weil ich wundere mich.
Ich weiß nicht,
dass Justus so cool mit der umgeht. Ich meine, hier bei giftiges Wasser sagt er, nee, du hast probiert, die Stadt zu erpressen, du musst ins Gefängnis und hier, ach, sie sind ja auch nur eine Diebin, haben den Weltenseher an sich genommen.
Schwamm drüber,
genau, weißt du?
Ja.
Naja, aber wie heißt er? Eugenie wurde ja auch verhaftet, Nachtschatten.
Kommt noch eine Rolle vor, die wir auflösen müssen?
Nein.
Der Sprecher.
Der Polizist von der Rocky Beach Polizeistation steht ja immer noch da. Und
man könnte aber noch sagen, dass...
Ach, Nox taucht ja noch
auf. Ja, genau, gesprochen von Dirk Bach.
Ja.
Wie fandet ihr die Leistung von Dirk Bach?
Haben lustigerweise auch schon mit Olli darüber gesprochen. Ja. Ich finde, Dirk Bach hat so eine...
Der geht immer als Sprecher eigentlich.
Ich finde den auch gut.
Ja. Der hat immer so eine Märchenstimme und der kann immer einen König sprechen, der kann immer...
Aber er ist
geisteskranken sprechen.
Er ist leicht overacted, aber es passt.
Es passt aber immer so overacted, was aber nicht peinlich ist.
Genau, es ist für die Rolle passt es. Ja? Ich mag das auch, wenn Peter sich verschluckt, dann so, ach du Armer, soll ich dir eine heiße Zitrone machen?
Aber das sagt das klingt so fürsorglich, wie er das auch sagt.
Das macht er gut.
Ja.
Ne? Und dann sagt er auch so, ach, ich glaube, ich würde doch die...
Ja, genau, wo er so, ey, ich würde jetzt doch gerne eine Zitrone.
Das ist schlecht von Peter geschaut wird.
Ich tue mal so, als würde ich dir glauben, Mann, du machst dir eine Zitrone.
Und dann sagt, aber auch so lieb, so irgendwie, ich mach dir eine.
Genau. Ne?
Ja. Also, wir haben das jetzt wirklich sehr, sehr abgekürzt, ja. Eugenie ist...
Sohn?
Der Sohn von Jakar.
Ja.
Jetzt nochmal bitte den Aladdin-Gag.
Von Jafar.
Sie haben gar nicht gesagt, warum jetzt eigentlich, tolle Auflösung, die wir gemacht haben, wir gar nicht gesagt, warum Hugo nicht wollte, dass...
Weil er nicht wollte, dass rauskommt, dass
Aber das müssen wir ja auch sagen.
Können wir jetzt sagen.
Das haben wir nicht geklärt. Doch, wo ich gefragt habe, ich hatte relativ zu Anfang schon gefragt, wo ich nicht vorgreifen wollte.
War das in der Aufnahme oder haben wir privat darüber geredet? Ich kann mich nicht erinnern.
Das weiß ich auch nicht mehr genau.
Genau, du hast schon vorhin einmal gefragt.
Ja.
Das könnte sogar in der Pause gewesen sein.
Ja, es ging aber darum, dass wir gesagt hatten, Eugenie alias Ignaz bla 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 stand ja immer im Schatten von seinem Vater, wurde nicht geliebt, wurde Rebell, hat angefangen, die Bilder zu klauen. Und dann kommt ja auch zum Beispiel raus, das Bild, womit er hier die Juliette oder wie die heißt, beeindrucken wollte, hat er einfach aus dem Atelier von seinem Vater genommen und gesagt, hier habe ich geklaut.
Ja. Ja. Na, und wir glauben halt, dass Hugo seine Faszination behalten will, weil wenn rauskommt, wenn er der Sohn von Jafar ist, dann reden alle vielleicht viel so über den Vater und so und die Faszination über ihn. Wer ist es? Diese unbekannte Person, wer war er? Ist so ein bisschen weg.
Den Witz haben wir jetzt aber ganz schön spät integriert.
Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, also, nee, den mache ich nicht.
Ja, auf jeden Fall, sie behalten das Geheimnis für sich und auch sehr schön, dass Peter auch am Ende nochmal sagt, übrigens Justus, über Brittany werden wir nie widersprechen, oder? Ja, aber abgemacht, Zweiter. Und dann ist es eigentlich zu Ende.
Ich finde noch relativ schön, wie Eugenie am Ende dann, er schreibt ja wieder einen Brief an Justus.
Es kommt wieder ein Brief, genau.
Genau, wo er dann sagt, so, da ich hier keine Sensationsmeldungen vernehme, hast du dein Versprechen wohl gehalten und dicht gehalten. Danke dafür.
Victor, da finde ich gut, dass das auch so kurz ist. Mhm. Dass er nicht so bla 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 schreibt, sondern eigentlich nur zwei, drei Sätzen.
Genau. Und haben wir, glaube ich, auch schon heute im Laufe der Besprechung erwähnt, es kommt die Abschlussszene, wo jetzt die Zentrale mit 1000 Tonnen Schrott überhaupt wird.
Ja,
haben wir ja schon. Naja, weil da kommt so ein Typ und regt sich auf, hier, Titus hat ihn verarscht. Der hat ihm irgendwie ganz tolle Kunstschätze abgekauft. Aber in dem Deal waren auch irgendwie diese 4 Lastwagen voll Schrott drin.
Wie Tante Mathilda sich aufregt. Was hast du hier gemacht? Das
finde ich aber auch übertrieben.
Naja,
so,
vor allem,
das ist ja so, wie als hätte er sie betrogen mit anderen.
Vor allem entschuldigt sich auch. Oh, die Vasen waren doch so schön. Und
diese Schande, Titus, ne?
Ja.
Also das finde ich schon extrem übertrieben.
Und denn, wie kommen eigentlich die Jungs, das muss ich nochmal wiederholen, die Frage, auf die Idee, dass alle damit zufrieden sind, insbesondere Titus Jonas, wenn sie den Schrott jetzt doch einfach auf dem Platz abliefern, nur weil sie den Schrottwagen,
anscheinend ist da ja genug Platz, runter. Um die Zentrale.
Ja, dann hätte dann aber Titus auch sagen können, na gut, ich halte meinen Deal ein, schütte das einfach dahin.
Mhm.
Also, verstehe ich auch
nicht. Ja, so weit denken sie ja nicht. Mhm. Ja? Oder vielleicht denkt er dann zu dem Zeitpunkt, na gut, warum soll ich den Schrott auf die Zentrale packen, dann sind die Jungs sauer. Wenn sie aber sagen, kannst du machen, ist doch alles gut. Schön ist halt auch der Satz von Justus, dass er sagt irgendwie, ja, wisst ihr noch früher, das waren eigentlich die besseren Zeiten. Ja, so ein bisschen so.
Ja, ein bisschen melancholisch an der Stelle, ja.
Genau. Und auch, dann kommt auch so eine komische Musik, so wie so eine.
Das wollte André Marx bestimmt, dass der das sagt, mit das waren die besseren Zeiten, weil er halt so genervt war, dass der Wohnwagen jetzt in dem Freien stand und so.
Ja.
War ihm wichtig bestimmt.
Genau. Bis Marco Sonder in der Geschichte schreibt, ah nee, ich will den Schrott doch nicht mehr haben.
Ja. Bis er wieder den abräumen lässt. Ja. Und witzig, wenn wir die immer den gleichen Schrotthändler daneben, der da vorbeikam, und der muss immer wieder den Schrott abholen und wiederbringen.
Aber ich finde, das passt auch nicht zu Onkel Titus, weil er immer so als ehrbarer Geschäftsmann bezeichnet
wird. Genau, da hält er so einen Deal nicht ein. Ich war auch ein bisschen schockiert, also enttäuscht von ihm.
Ich dachte
nämlich, es klärt sich das bestimmt auch, bestimmt ein Irrtum oder irgendwas. Und dann nur jammert der da seine Frau voll, ja, ne, ich wollte, die waren doch so schön und da konnte ich doch nicht.
Diese Schande, Titus!
Ja. Man hat auch nicht richtig verstanden, auf wem es jetzt Tante Mathilda eigentlich sauer. Titus oder auch auf den LKW-Fahrer?
Nee, auf Titus. Sie ist sehr enttäuscht von Titus.
War ich aber auch.
Obwohl ich da auch die Reaktion von dem Typen mag, interessiert mich nicht.
Ja, der recht.
Aber der hat ja recht. Die haben Vertrag.
Ja.
Vertrag ist Vertrag.
In dem Fall schon.
Nee, ja, alles gut, alles gut. So, Fazit?
Das Fazit.
Du fängst mal an.
Ja, Dieter fängst mal an.
Okay, also, ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich schon, glaube ich, schon erwähnt habe, in der Folge ist relativ wenig Action, sehr viel Theorie, sehr viel Text. Ich bin auch kein großer Fan der Eugenie-Folgen, muss ich sagen. Weil die sind halt, ja, wenig Action, es geht irgendwie um Bilder, um Raub und bla bla.
Hast du aber Meister die ganz schön viel gegeben damit, dafür, dass das eine...
Ich bin kein großer Fan der meisten Eugenie-Folgen.
Ich fand schon, dass viel Action war in der Folge.
Viel Action,
ne. Na, so mit dem, wie die Zentrale gecrasht wird und so. Das war auch schon
ja, Action. Ja, weiter, wo gab es noch Action?
Na, jetzt eine Tür wurde aufgeschossen.
Ein Bunsenbrenner wurde an- und wieder ausgemacht.
Ein Spaten wurde unter die Tür gelegt.
Keine Action in der Folge.
Es gab eine Explosion wieder mit Stromausfall.
Ja, sogar zwei Explosionen.
Mit zwei aber, insgesamt, genau.
Und sogar zwei Stromausfälle.
Ja. Und die war das, auch richtig mit Action.
Ja. Ja. Diesmal hat nicht Eugenie ein Salto gemacht, sondern der Nachtschatten in sein Cabrio. Ja?
Denn halt wirklich dieser Blödsinn mit dem, er macht den Bunsenbrenner wieder aus, weil er, also ganz ehrlich, warum zieht er sein Ding nicht durch und fackelt das Bild einfach ab, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Man, vor allem, die haben doch die Geschichte, also hier André Marx hat es doch in der Hand, zu sagen, dass eine logische Handlung da irgendwie entsteht.
Aber was war jetzt eigentlich mit dem Bild? Hat er es noch verbrannt?
Ja stimmt, was mit dem Bild passiert?
Hä? Die gehen doch am Ende zum Nox und sagen, er hat es nicht verbrannt, weil Justus war die ganze Zeit bei Eugenie. Mhm. Und hat ihn wahrscheinlich weich geklopft durch seine Fragen. Und dann wird der Eugenie verhaftet und dann bleibt das Bild heil. Und dann sagt er hier Dirk Bach auch noch irgendwie, ja, ich habe das Bild gar nicht für so wertvoll gehalten. Ist doch nur ein Hernandez und kein Jacquard. Und da verschluckt sich ja Peter. Ich wusste ja nicht, dass sich der weltberühmteste Meisterdieb der Welt dafür interessiert und so, ja. Nee. Und dann nehmen sie ja hier den Weltenseher.
Was ist und denn das jetzt dann für ein Quatsch? Hugo fährt dahin, will es kaputt machen, verbrennen und dann sagt er, nee, lass gut sein.
Vor allem hat er auch da auch ewig gestanden und auf Justus gewartet hat.
Das macht mich richtig fertig, dieses billige Mistende.
Vielleicht hat ja auch Justus ihm den Bunsenbrenner weggenommen und ausgemacht.
Oder der hat zu oft an- und ausgemacht, ja, das ist ganz leer war.
Lange gewartet.
Ja, aber was ist denn das für ein Ende jetzt mal wirklich?
Aber ist dein Fazit schon zu Ende?
So ziemlich. Der Folge auf die Haben-Seite schreibe ich, dass die drei Detektive alle drei wirklich ihre lustigen Momente haben. Da man hat durchaus lachen können. Der Anfang war ja eigentlich gar nicht schlecht. So das erste Drittel mit den Briefen, wie die vorgelesen werden, die Atmosphäre da, der sterbende Douglas Welbert, ja. Das war alles noch sehr atmosphärisch, sehr schön und hat eigentlich ein bisschen Lust auf die Folge gemacht.
Ja.
Und dann geht es ab Mitte, also wirklich genau, ich würde fast sagen, ab Mitte der Folge geht es ziemlich steil bergab.
Ja.
Die Folge schafft es bei mir in Punkten auf 4. Weil es ist einer Jubiläumsfolge nicht würdig.
Hart.
Kommt ja noch hinzu, genau.
Was hast du gesagt?
4.
Nee, du eben.
Hart, habe ich gesagt. 4.
8?
4, hart!
Und Thomas sagt, bis sich Thomas sagt, und war dann einfach 8.
Willst du oder ich?
Jetzt kannst du.
Dann sagst du einfach nur alles, was der Mann da sagt, außer Eugenie ist toll.
Mal gucken.
Ich hab's ja schon euch vorher gesagt, ich habe die Folge 2-mal in meinem Leben gehört, bevor ich sie jetzt für den Podcast hier vorbereitet habe. Ich fand sie damals bei der Record-Release-Party irgendwann scheiße langweilig. Ich habe sie dann irgendwann Jahre später nochmal probiert zu hören, von Anfang bis Ende. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich zum ersten Mal alles verstanden. So, wer hat mit was zu tun und so. Mhm. Ich habe die Story verstanden. Ich muss auch sagen, die Folge hat ein bisschen bei mir wieder dazu gewonnen. Ich fand sie jetzt gar nicht so schlecht, wie ich sie in Erinnerung hatte. Perfekt finde ich sie nicht. Ich finde sie auch zu lang. Ich finde auch viele Aspekte zu übertrieben. Zum Beispiel der Scheiß da mit der Zentrale und dem Rolls-Royce, ne? Und auch diese ellenlangen Gespräche da jetzt am Ende. Gut, ich bin jetzt auch sehr müde, deswegen vielleicht war es ein bisschen ungerecht, so die Folge zu haten. Das ist eine Folge, wo ich nicht sagen kann, irgendwie, oh, die kann ich jederzeit wiederhören. Nein. Anscheinend schon wegen der Länge so.
Aber du hast dir ja bestimmt vorher Gedanken gemacht und nicht jetzt erst um 4, wie du die Folge findest.
Ja, nee, ich schwanke wirklich. Also vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel die einzelnen Teile bewerte. Teil A würde ich 7,5 geben. Teil B würde ich 6 maximal geben. Und dem letzten Teil ist nur 4. Ja, dann ist es nur 6.
Dem ersten Teil würde ich sogar 6 Punkte geben. Dem ersten Drittel.
Gott, deine Augen werden auch mal kleiner. Nochmal jetzt zu der Sache mit Eugenie. Ich finde, dass hier eine Figur abgekultet wird, die eigentlich, wenn man erst in den Klassikern 2 Auftritte hatte. Ich weiß nicht, wie es beim Seltsamen Wecker im Buch ist. Ich finde seinen Auftritt im Hörspiel lachhaft, weil er kommt erst ganz zum Schluss, packt irgendwie sogar Justus noch von hinten, der weiß sofort, wer er ist. Das hat mich immer beim Seltsamen Wecker gestört, weil vorher nicht einmal der Name Eugenie fällt. Die könnt ihr gerne mal besprechen, die Folge, da ist nämlich Kommissar Reynolds auch irgendwie am Ende wieder so gut, kommt da rein, so, sind verhaftet, Eugenie, und dann so, ja, sie können mir nichts nachweisen, dann geht er einfach.
Das passt zu Ray 19.
Ja, Ray, das macht nichts.
Ja? Das passt zu unter Ray 19.
Dann gehe ich mal zurück zu meinem Schreibtisch.
Ja, so ungefähr, wirklich.
Ja. Ich konnte nicht nachweisen.
Ja, aber es ist genauso wie der Ray 19, wie Sie können uns nichts nachweisen, glauben Sie, wir können. Und wir weiß gar nicht, was.
Ja. Und noch besser, die haben ja beim Setzen am Wecker, da ist ja diese ganzen vielen Uhren, ja, die alle schreien. Und dann machen die Bengals die Uhren an und dann der Ray 19 so, sofort aufhören! Ruhe! Aber darum geht's ja gar nicht, es geht hier um Feuermond. Also, ja. Nein, aber mir geht das wirklich auf den Sack. Wir haben schon ein paar Mal angesprochen, diese Entmystifizierung quasi, dass hier so eine Figur plötzlich so eine krasse Background-Story kriegt und alle mal sagen, oh, der beste Gegner ist Eugene. Finde ich gar nicht. Ja, ich finde ihn am Ende vom Superpapagei, finde ich ihn gut. Ich finde ihn sogar sympathisch bei Poltergeist mit seinen Salto aus dem Fenster. Ja?
Alle, ja.
Ne? Ich finde ihn auch bei Meisterdieb, finde ich es auch gut. Das ist einfach cool gemacht, nach dem Motto, der täuscht seinen Tod vor, um Justus irgendwie ein Schnippchen zu schlagen. Aber auch immer dieses irgendwie so, ja, du könntest mein Schüler sein, mein Jünger und so, weißt du? Und es wird
er fühlt sich, also auch wenn er mal sagt, eben wirklich, er fühlt sich schon überlegen.
Ja. Und, natürlich. Und es wird ja hier in Feuermond eigentlich auf die Spitze getrieben. Mhm. Immer dieses irgendwie, ah, endlich treffen wir uns mal persönlich und ja, wir haben mal Zeit zum Reden und so alles, ne? Das ist mir zu doll aufgezogen und überstrapaziert. Und ich muss sagen, ich brauche auch Eugene nicht mehr. Also ich will auch eigentlich keine neue Folge nochmal mit dem.
Du hast gesagt, wahre Fans wollen nicht
mehr. Ja, die wahren Fans, aber ich bin ja keiner. Es sei denn, es ist so ein cleverer Twist, dass es lohnt, ihn zurückzubringen. Ja?
Oder man lässt ihn wirklich in einer Folge sterben. Das wär,
kann man auch.
Das wär,
der kann von mir aus zusammen mit Clarissa Franklin im selben Auto die Klippe unterstützen.
Oh, das ist oh. Clarissa Franklin finde ich gut.
Nee, das wäre aber, das hätte doch was, ne? Wie sie sich beide in so einem offenen Cabrio küssen und während das Cabrio so langsam die Klippe runterfällt. Und
währenddessen steckt sie so ihre Faust in den Mund.
Und macht dabei den Bunsenbrenner.
Witzig.
Egal, zum Schluss explodiert das Auto. Ja.
Und Bob so, nein. Clarissa.
Sag doch endlich
was. Ja, wir haben gesagt, 6 Punkte, ne? Deswegen, ich wollte nur mal sagen, dass ich dieses Abgekulte von Eugene nicht mag. Und wenn ich dann auch noch die scheiß 3-Fragezeichen-Filme sehe, dass er da auch die zentrale Bösewichtsfigur ist, das macht mir keinen Spaß.
Gut. Ich fand ja Meisterdieb sagenhaft gut und gerade weil der Charakter so mystisch ist, das wird alles in der Folge kaputt gemacht. Ich fand Britney Spears toll beim Meisterdieb. Auch hier wird sie extrem kaputt gemacht, weil sie nicht mehr diese Faszination ausübt, weil sie macht fast das Gleiche und ist aber nicht mehr so mit Gefühl dabei. Also irgendwie fehlt da was. Und die Folge ist viel zu lang für eine Jubiläumsfolge, viel zu spannungsarm. Und das dann so in 3 Folgen zu strecken, weiß ich nicht, ist für mich so ein bisschen unnötig. Ja, sonst mache ich das jetzt so wie ihr, schließ mich den Bein an.
Uns beiden einmal 6, einmal 4.
Nein, ich kann auch nur. Ja, wirklich, die erste Folge haut es noch ein bisschen raus, also Teil A, deswegen kriegt sie auch von mir 4.
Die komplette Folge jetzt?
Ja.
Mhm. Okay.
Sei nicht traurig, Thomas.
Ich bin überhaupt nicht traurig.
Wirklich. Ich weiß.
Ja, und hier ist nochmal der Thomas aus dem Schnitt. Und mir fällt gerade eine Sache auf. Ich habe jetzt so rumgetönt am Anfang der Folge. Ah, geil, ich muss kein Vorwort mehr aufnehmen. Und jetzt fällt mir aber auf, ich muss noch ein Nachwort aufnehmen. Einfach, um euch gebührend aus dieser Folge zu verabschieden. Denn jetzt endet das hier abrupt. Der Twitch-Stream ging noch weiter. Wir haben ja dann noch frühmorgens nochmal so eine kleine Just-Chatting-Runde gemacht. Und uns da von allen ZuschauerInnen verabschiedet. Aber es gibt jetzt halt keine offizielle Podcast-Verabschiedung. Jedenfalls nicht so von uns dreien. Deswegen übernehme ich das jetzt nochmal. Deswegen vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr es durchgehalten habt, euch mal wieder so einen Marathon von uns zu geben, der natürlich unter ganz besonderen Umständen mal wieder entstanden ist. Deswegen verzeiht uns die
doch nicht so gute Tonqualität an manchen Stellen. Der ein oder andere von uns war sehr müde, dass man nicht mehr so diese Mikrofondisziplin hatte. Es rauscht auch ganz oft, ist mir aufgefallen. Aber besondere Folgen, besondere Umstände. Die nächste Folge wird sicherlich wieder technisch besser, wenn es euch trotzdem gefallen hat. So wie ich es am Anfang gesagt habe, ihr wisst, wie ihr uns was Gutes tun könnt. Ja, und ansonsten bedanke ich mich jetzt auch nochmal bei allen, die uns ihre Gastbeiträge beigesteuert haben. Da wären halt namentlich die zwei, die drei Fanatiker, Spritz und Sekt, Mathildas Kirschkuchen und jetzt Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Ich bedanke mich nochmal bei allen und freue mich wirklich, von euch zu hören. Schreibt, wie ihr das hier gefunden habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kathi, Angie und Jenny.
Ja, meine Lieben, wir sind ja heute wieder zusammengekommen, um eine spezielle Sache zu tun. Nämlich haben uns Thomas, Benjamin und Olli von Die Zentrale gebeten, über den Feuermond zu sprechen und einfach nochmal zu gucken, was wir drei denn so vom Kaffeeklatsch zu dieser Folge zu sagen haben, beziehungsweise zu dieser Special-Folge, denn die besteht ja aus drei Teilen. Und ja, dementsprechend ist das natürlich jetzt auch naheliegend, dass wir natürlich das auch durch drei teilen, weil wir natürlich auch zu dritt sind. Und ja, Angie, over to you. Du hast uns Folge 125a mitgebracht.
Die drei Schwestern besprechen eine Folge von Die drei Fragezeichen, und zwar den Feuermond, der aus drei Teilen besteht. Oh, Verschwörungstheoretiker, aufgepasst. Sehr viele Dreien. Ja, genau. Wir starten oder wir besprechen heute den Feuermond. Das ist das Hörspiel ist 2008 rausgekommen, also eher neuer in Anführungsstrichen. So für die Menschen, die so die ganzen alten Folgen lieben und abfeiern, ist das ja eine sehr neue Folge, obwohl die jetzt 2021 auch nicht mehr ganz so neu ist. Die Folge A ist das Rätsel der Meister. Und ich habe mir ja vorher, ist ja so meine kleine Leidenschaft, mir das Ganze drumherum mal so ein bisschen angeschaut. Und ich weiß nicht, wo ihr das gehört habt. Ich vermute mal, ihr habt es gestreamt bei einem Online-Anbieter, weil auf den CDs gibt es Hidden Tracks. Wusstet ihr das?
Das wusste ich, ja.
Kathi nickt, Jenny ist
aber
völlig überrascht.
Ja, ich...
Also ich weiß nicht, wie es... ob es bei allen Streaming-Anbietern gleich ist, aber bei meinem Streaming-Anbieter, schwieriges Wort, war zumindest bei meinem Teil, den ich mir sehr genau angehört habe, der Hidden Track sowieso mit dabei.
Genau, ich habe den nämlich nicht gehört. Wir hören auch, wie ich weiß, auf anderen Portalen. Aber ich habe ja auch die CDs hier und da ist tatsächlich jeweils eben ein Hidden Track. Und bei meiner CD1 ist ein Gespräch zwischen Peter und Rubbish George drauf. Bei der zweiten ist ein Gespräch zwischen Wallace und Bob. Und bei der dritten ist ein Streit zwischen Titus und Baker. Nur so als kleine Randinformation. Also wenn ihr das da draußen hört, wartet doch noch mal ein paar Minuten, ob da noch was kommt. Und bei mir startet es ja so, die drei, denen wird etwas zugespielt, nämlich ein Brief. Und in diesem Brief geht es eben um ein Gemälde von einem Maler namens Jacquard. Und das Gemälde heißt Feuermond und das ist so eine Art Mythos. Und die Frage ist eben, was ist mit diesem Gemälde? Durch verschiedene Umstände kommen die drei dann zu einem Haus und beobachten eine Dame, und wenn man diese Stimme nur 3 Sekunden hört, weiß man sofort, wer es ist. Es ist Brittany. Und vor allem Justus trifft natürlich der Donnerschlag, weil er sie hört, beziehungsweise er hört sie erst und weiß ja noch nicht, dass es sie ist. Und der Sprecher erzählt das so ganz schön. Man hat ja auch selber so eine Ahnung und der Justus auch, und sie dreht sich um und es ist sie. Und sie telefoniert mit einem Menschen und es wird auch super schnell klar, wer das ist, nämlich Victor Eugenie. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe die Folge super lang nicht mehr gehört und ich war direkt super aufgeregt. Ich war direkt wirklich so, oh Gott, Eugenie, wie toll. Ach ja, stimmt. Ne? Dann gingen dann so ein paar Erinnerungsfenster auf. Aber als ich das dann diesen Moment hatte, diesen Eugenie-Moment, war ich erstmal so, yeah, toll.
Sind da Tabs in deinem Kopf aufgegangen, so Erinnerungstabs?
Ja, es waren so 5000 verschiedene Windows-Fenster auf einmal auf. Und fand es total cool. Und dann gehen sie erstmal nach Hause und überlegen so, boah, was machen wir jetzt? Und Justus verhält sich halt super komisch. Und da ist mega witzig. Ganz am Anfang, ich meine, das ist Track 5, gibt es einen Dialog zwischen Justus und Peter, der nämlich ein Nein, doch, oh ist. Und ja, das kennen wir aus den Louis Définé-Filmen, die ich persönlich sehr abfeiere, musste da richtig lachen. Das hatte ich nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ein kleiner Klassiker, der damit verbaut wurde. Ja, es ist halt erstmal so der Moment, man merkt, das geht Justus total nahe, dass er Brittany sieht. Und die überlegen dann, ja, was machen wir jetzt? Sie verfolgen erstmal die Brittany und es kommt dann relativ am Anfang auch zu dem Moment, wo Justus sie verfolgt und sich dann ganz spontan, ohne das mit seinen Kollegen abgesprochen zu haben, sie anspricht. Und die Szene ist echt super cool, weil sie versucht erstmal so ein bisschen auf cool zu machen. Aber man merkt doch, dass ihr das auch nahe geht nach dieser ganzen Geschichte zwischen den beiden. Diese Begegnung und dann sprechen sie miteinander und dann sagt Brittany im Endeffekt so, ja, passt mal auf, das mit dem Eugenie, das war so eine Art Auftragsarbeit, unser letzter Fall, wo ich ja, euch so ein bisschen reingelegt habe und ja, ich konnte ja nicht wissen, was das für ein Bösewicht ist und so weiter und dann läuft es darauf hinaus, dass sie zusammenarbeiten und da war direkt so der Punkt, da wollte ich euch mal fragen, wie es euch da ging. Ich habe das gehört und dachte direkt so, also der Frau kann man doch nicht vertrauen. Hättet ihr vertraut?
Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht nach dem, was vorgefallen ist.
Nein.
Einmal eine also fiese Zecke, nein. Immer eine fiese Zecke.
Ja, vor allem sagt sie dann, ja?
Ganz kurz noch dazu, ja, die hat dem Justus so wehgetan. Justus, also ich würde sagen, das war Justus' erste Liebe. Und jetzt nicht nur aus detektivischer Sicht, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Würde ich der nicht mehr vertrauen. Also weder sozusagen geschäftlich noch privat, wenn man das mal so trennen darf. Also,
ja, und als sie dann auch sagt, ja, ich wusste ja nicht, was der im Schilde führt, dann sagt Justus halt, oh, der nagelt sie richtig fest und sagt dann so, ja, ey, aber wir haben dir das doch erklärt, was der alles gemacht hat. Mhm. Und da antwortet sie dann aber auch gar nicht. Ne? Also ich glaube, tief in ihr ist ja das völlig klar, aber so eine richtige Entschuldigung kommt halt nicht. Und ein bisschen später kommt ein Dialogwechsel zwischen den drei Fragezeichen und dann sagt Justus, er regt sich halt super auf und dann sagt er so, ja und außerdem, sie hat uns nach Strich und Faden verarscht, so ungefähr und außerdem war ich in sie und dann macht er so eine Pause und dann sagt er wirklich verliebt. Also er gibt es dann das erste Mal zu, ich meine mich vorher hat es nie zugegeben und ja, merkt dann irgendwie auch im Nachhinein wahrscheinlich selber, wie es ihm dann geht. Und auch noch eine witzige Szene ist, der Justus gräbt dann so einen Zeitungsartikel aus dieser Zeit heraus und liest vor, was über sie geschrieben wurde, über diesen alten Fall. Und dann gibt es einen Artikel, die haben ja in der Zentrale ein riesen Archiv über die ganzen alten Fälle. Und da geht es ja um den Fall Das Erbe des Meisterdiebes, wo sie also eben Eugenie und Brittany so auf den Leim gehen im Endeffekt. Und der Justus gräbt einen Zeitungsartikel raus, der sehr, sehr reißerisch verfasst ist und wo die drei richtig runtergemacht werden und richtig dafür verurteilt werden, dass sie eben reingefallen sind. Also erstmal, der Zeitungsartikel hat es in sich, der ist ganz schön heftig verfasst und Justus regt sich halt tierisch auf. Aber zum Schluss sagt er auch, er regt sich vor allem auf, weil der Artikel recht hat. Weil sie quasi so dämlich waren, auf Eugenie und vor allem auf Brittany reinzufallen. Das finde ich halt auch krass. Er ist ja eigentlich eher so, er hat ja ein sehr gutes Bild von sich und auch manchmal so ein bisschen überhöhtes Bild. Also ich finde ihn, er bröckelt da an manchen Stellen. Und das erinnerte mich so ein bisschen auch an das leere Grab, wo wir dann auch festgestellt haben, da ist der Justus gar nicht mehr so ganz er selbst. Und auch da ist der Justus eben so ein bisschen reflektierter und auch zeigt eben, dass ihn die ganze Geschichte sehr verwundet hat. Also es gefällt mir echt gut, dass der Justus da mal so ein bisschen seine andere, emotionalere Seite zeigt.
Ja, in der Folge hatten wir ja auch festgestellt, so dass es eigentlich nur zwei Momente gibt, wo Justus so von seinem Ich abrückt, und das ist, wenn Brittany, also wenn er verliebt ist quasi, und wenn es um seine Eltern geht.
Genau. Stopp, und als er Zahnschmerzen hatte.
Oh ja, stimmt.
Ihr wisst aber auch völlig out of space hier mit seinen Zahnschmerzen.
Das hat irgendwie zwei großen Probleme. Liebeskummer, Zahnschmerzen und halt Tod von nahen Verwandten. Also das sind so
seine Achillesfersen. Das ist sein Kryptonit.
Sein Kryptonit. da tut er mir ja auch sehr leid. Aber im Endeffekt, also es geht ja dann so ein bisschen weiter. Es gibt ja noch so ein bisschen Randgeschichten, aber die Geschichte plätschert dann und man merkt halt so richtig, okay, es ist ein Dreiteiler, die lassen sich richtig Zeit, um das zu erzählen, aber im ersten Teil finde ich das total angenehm. Ich finde im ersten Teil das Rätsel der Meister hat man so richtig das Gefühl, dass man sich so ja ganz entspannt hinsetzen kann, Kaffee trinken kann und sich die Folge anhören kann. Von der Storyline geht es dann halt weiter, dass da auch noch ein Gespräch mit Rubbish George stattfindet, das finde ich auch sehr nett. Und ja, im Endeffekt, durch den Kontakt zu Brittany haben sie dann die Idee, wie sie an Eugenie rankommen, und verfolgen ihn. Und dann gibt es eine Schlüsselszene, wo der Justus vor dem Zimmer vom Eugenie steht und ihn auch direkt mal anspricht. Also das kam, finde ich, sehr unvermittelt. Ich dachte, das wird vielleicht noch ein bisschen rumgeplänkelt und die verfolgen den so heimlich, aber sie sprechen sich sofort an und der Eugenie ist in einem weißen Sommeranzug, ganz adrett Gentleman. Er tritt dann halt so gentlemanmäßig auf, wie man Eugenie kennt, und spricht ihn an und sagt auch direkt, er hätte nicht so viel Zeit. Er müsste nämlich bald weg, in Anführungsstrichen müsste bald weg, also das heißt, er muss türmen, weil die Polizei ihm auf den Fersen ist, weil es geht ja um so ein Gemälde, was verschollen ist, und man denkt sich natürlich auch direkt so, okay, Eugenie, Gemälde, er hat es auf jeden Fall geklaut. Dann haut Eugenie ab und im Endeffekt endet es erstmal damit, dass Eugenie weg ist. Und man erstmal nicht so richtig weiß, was mit ihm passiert ist. Ich habe nämlich dann aus Versehen sozusagen weitergehört, weil Teil B geht ja direkt an Jenny weiter. Aber wenn man es halt beim Streamingdienst hört, dann geht es ja direkt weiter. Jenny, ich übergebe.
Übergibst den Staffelstab. Und zwar geht es weiter mit Folge B, dem Pfad der Täuschung. Ja, ich muss sagen, das geht schon relativ gut zur Sache direkt. Eugenie ist erstmal, sagen sie, angeblich im Gefängnis. So sagt die Presse, also die Reporterin sagt es so. Und es wurde halt auch erwähnt, dass die 200-Jahr-Feier der Stadt kurz bevorsteht und dass es Probleme mit der Lichtshow gibt. Also diese Informationen bekommt man dann und man kommt da relativ gut in dieses Setting rein. Ja, sie sprechen dann halt mit Cotta und der erzählt den dreien auch dann, dass Eugenie tatsächlich im Gefängnis sitzt, aber eben nicht in Santa Barbara, wie nämlich angeblich vermutet wurde, sondern in Rocky Beach, eben weil man gesagt hat, man will da nicht so einen Rummel drum machen um diesen Mann, um ne, dass da halt nicht noch mehr Aufsehen erregt. Ja, ist dann ganz witzig, weil Cotta flippt dann auch echt richtig aus. Also so habe ich Cotta selten erlebt, weil nämlich der Eugenie ganz explizit den Justus anfordert und mit der Polizei nicht reden möchte. Und das macht Cotta sehr, sehr wütend. Aber Justus sagt, ja klar, spreche ich mit dem, wenn er sich das wünscht, gehe ich natürlich hin und mach das. Weil natürlich die drei natürlich auch wissen wollen, was ist los, was passiert da gerade wieder.
Und da muss man sagen, das ist ja irgendwie so ganz typisch, irgendwie so Cotta und die drei Fragezeichen, das ist ja irgendwie so eine Hassliebe, ne? Die können nicht mit und die können nicht ohne einander. Ja,
genau. Also da muss ich sagen, da flippt er schon ordentlich aus. Also das macht er ja auch selten, normal ist er eher so sachlich trocken, aber da ist er richtig sauer, ne? Da fühlt er sich einfach in seiner Ehre angegriffen.
Verständlicherweise.
Ja, verständlicherweise, genau. Ja, Justus trifft dann auf Eugenie im Gefängnis. Kleine Side Note, Eugenie hat keinen französischen Akzent mehr, als er da spricht mit Justus, was er ja in den alten Folgen hatte. Ja, sie unterhalten sich dann. Er streut auch wieder Salz in diese, ich nenne sie jetzt mal Brittany-Wunde rein, indem er da auch Sprüche bringt diesbezüglich. Und man merkt da auch wieder so, das war jetzt nicht nett, das hätte nicht sein müssen. An dieser Stelle erfahren wir auch etwas über Eugenie, denn er war als junger Mann sehr verliebt in ein Mädchen und erklärt dann auch so ein bisschen, dass er quasi, ja, wie sagt man, aus Liebe zum Dieb würde ich mal sagen.
Also er erzählt halt, dass sie ein Gemälde haben wollte und er das für sie gestohlen hat. Und so fing seine Diebeskarriere an. Als Justus dann wieder zu Cotta rausgeht, flippt er halt wieder aus, weil er halt sagt, ich brauche hier Informationen, aber Justus sagt, nö, er geht wieder. Witzig sind halt auch die Sprüche, die dann Justus bringt. Er sagt dann nämlich auch wortwörtlich zu Cotta, er soll sich doch bitte was anderes suchen, um sich abzureagieren. Fand ich also sehr, sehr frech und mutig. Aber in dem Fall muss ich sagen, berechtigt, weil Cotta echt doof war zu den drei.
Ja, vor allem hätte Cotta ja auch ohne Justus einfach gar keine Info bekommen. Also da kann er froh sein, dass der Eugenie überhaupt mit irgendwem spricht. Da muss er halt, ja, sich da ein bisschen unterordnen, ne?
Absolut, absolut. Aber da, wie gesagt, zu Recht hat er ihm da auch mal Paroli geboten. So, fast forward, dann taucht auch noch ein Autor auf zwischenzeitlich, der sagt so nach dem Motto, ja, wenn ihr mir jetzt erzählt, was euch der Eugenie im Gefängnis erzählt hat oder überhaupt alles über Eugenie erzählt, dann würde er sich positiv in diesem Buch über die drei äußern. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist sogar der tatsächliche, der gleiche Redakteur, Angie, der bei dir schon aufgetaucht ist, von diesem alten Artikel. Ja, also der Typ, der ist echt ganz schön abgekocht, ne, was das angeht. Ja, wir erfahren dann auch, dass Feuermond eben ein Gemälde ist. Das wird da das erste Mal erwähnt in der Folge. Sie gehen dann auch an den Strand und buddeln. Also sie sonnen da irgendwas und finden da etwas und denken dann, das Bild ist vergraben, aber finden nichts. Da habe ich mich gefragt, naja, wie gut muss das verpackt sein, so ein Ölgemälde im feuchten Sand, damit das nicht gammelt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das würde mit der Zeit, ja, auch wenn das gut eingepackt ist, einfach irgendwie durch die Feuchtigkeit und den Druck irgendwie...
Ja, vor allem Sand bewegt sich ja. Also Sand ist ja eine Masse von ganz vielen kleinen Körnchen, die sich ständig bewegen.
Mit, genau,
Wind, also, und Wetter und Meer und, ne, also das bleibt ja nicht dann da an der Stelle.
So, und dann kommt mein Highlight aus dieser Folge. Die drei, wortwörtlich, sie arbeiten tagelang, um die Zentrale fahrtauglich zu bekommen. Und da habe ich mich schon gefragt, warum leihen die sich nicht irgendwo ein Wohnmobil? Oder warum nehmen die nicht einfach ihr Zelt mit? Gut, später wissen wir ja, dass das so Sinn und Sinn ergibt. Aber in dem Moment denkst du erstmal, was macht ihr denn da? Und was mich total, wo ich wirklich gelacht habe, war der Punkt, sie sind dann gefühlt nach einer Woche fertig mit dem ganzen Aufbau und Umbau. Und dann stellen sie fest, oh, wir haben gar kein Auto mit Anhängerkupplung. Und ich dachte so, Jungs, ihr seid sonst immer so vorausschauend, was ist denn bei euch bitte los? Und dann kommt der Oberknaller.
Ich wollte gerade sagen,
was
aber
nehmen sie?
Genau.
Was nehmen sie? Sie rufen Morten an und Morten zieht da Dingen mit dem Rolls-Royce zum Campingplatz.
Damit man ganz unauffällig da mal aufschlägt, ne?
Ja, das war dann ja auch so, ach, habe ich was verpasst? Sind sie vielleicht prominent oder sowas, dass sie hier mit so einem Auto vorfahren? Und dann sagt Justus nur ganz trocken, ja, aus Ermangelung an anderen Möglichkeiten haben wir das nur gehabt. Ja, dann erfahren wir ja auch, warum sie das so arrangiert haben, weil sie nämlich eine Dame beobachten wollen und sitzen dann tagelang im strömenden Regen im Wohnwagen. Es ist also permanent am Regnen und observieren dann diese Dame.
Und das zieht sich ganz schön alles, ne?
Ja, also
das zieht sich wie Kaugummi. Ich finde so, das hätte so ein bisschen kürzer auch erzählt werden können.
Ja, wobei, wie du sagst, das ist aber auch in dem Fall okay, weil es halt, die Zeit ist da, das zu erzählen, ne? Und es holt einen ja auch ganz gut ab, deswegen, ich kürze es jetzt auch ein bisschen ab. Nochmal, sie fahren dann auch nach Oxnard in das Hernandez-Haus. Oxnard ist übrigens die größte Stadt in Ventura County und Oxnard kommt auch sehr, sehr häufig bei den drei Fragezeichen vor, dieser Ort. Also da gibt es öfter Gegebenheiten oder Sachen, die sie erledigen müssen, andere Menschen, die sie da besuchen und so weiter. Also Oxnard ist auch häufig erwähnt. Ja, dann erfahren sie auch von dem Weltenseher vor der Tür, der nämlich Otto heißt. Das ist wichtig für dieses Rätsel, was sie vorher gefunden haben. Der ist aber kaputt, der Bronzeglobus ist weg. Ja, Knall auf Fall taucht dann Brittany auf. Ja, die erzählt ihnen dann auch ein bisschen was zu der ganzen Geschichte. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ne, da sind sie auch wieder sehr, was soll ich sagen, leichtgläubig mit ihr.
Ja.
dass sie einfach so sie auch wieder teilhaben lassen an ihrem Fall. Ne? Die hätten ja jetzt auch sagen können, so, nee, hau mal ab, du hast uns schon mal gelingt hier. Aber sie versorgt die drei halt auch mit wichtigen Informationen, ne? Also zu dem Fall und bringt den dreien ja auch das Ganze ja ein bisschen näher. Aber die Kernfrage, die sich dann stellt, wo ist Feuermond? Wo ist Feuermond? Denn sie haben diesen Plan, wissen aber nicht, ja, das, da steht keine Adresse drauf, da stehen keine Hinweise drauf. Sie wissen nicht, wo das sein könnte. Ist es ein Gebäude? Ist es ein Museum? Sie wissen es nicht. Ja, durch den Regen bedingt steckt die Zentrale im Schlamm. Aber dann kommt auch wieder eine Highlight-Szene, nämlich in dem Moment ist das Auto von Peter wieder in Ordnung. Das war vorher in der Werkstatt. Und ja, das steht jetzt halt mit auf dem Campingplatz. Und ja, sie ziehen dann halt den Campingwagen, die Zentrale, halt mit seinem Auto dann aus dem Schlamm und starten auch damit dann die Verfolgungsjagd, weil die Dame verlässt ja dann den Campingplatz und ja, rasen ihr dann mehr oder weniger hinterher. Und da muss ich sagen, da komme ich nachher auch bei meinem Resümee drauf, was die Punktezahl angeht, weil der Blackie ist in der Zentrale, Leute. Der Blackie ist im Wohnwagen. Könnt ihr mal bitte sagen, der arme Vogel, der hat ein Trauma nach dieser Verfolgungsjagd. Ja. Die sitzen vorne drin und die fahren da echt, also das ist eine Wahnsinnsszene, man hört quietschende Reifen und keiner redet darüber, dass der Vogel hinten im Käfig ist.
Ja, der ist also, ja auch schon einiges gewohnt. Also der ist halt ein Detektivvogel. Ja.
Nee, Leute.
Außerdem stelle ich mir das ja so vor, dass der an der Decke hängt und dann schwingt das ja mit und das ich glaube, das findet er eigentlich ziemlich cool. Das ist wie im Tropenwald irgendwie bei einem Sturm auf dem Ast zu sitzen. Also ich glaube eher, dass er das gut findet.
Ja, und selbst wenn mal irgendwas ist, wir kennen ja eine gute Kurklinik, da hätten wir auch vermitteln können.
Ich wollte gerade sagen, also im Umgang mit Blackie sind wir jetzt auch nicht die Vorbilder, die da jetzt sich anmaßen könnten, also drüber zu urteilen, von daher.
Aber wie gesagt, da habe ich von den dreien echt ein bisschen mehr Fürsorge für das arme Tier erwartet. Naja, sie bauen dann natürlich auch einen Unfall und Fun Fact, da steigt dann der andere Unfallfahrer aus oder der da an dem Unfall beteiligt ist und das ist niemand geringerer als der Rennfahrer Nick Heidfeld, der dann nämlich eine Gastsprechrolle hat. Ja, und das ist dann auch quasi schon ja, mehr oder weniger das Ende von der zweiten Folge B.
Bevor wir aber zur Folge C gehen, möchte ich hiermit als inoffizielle Sprecherin vom Fabian Harlow Fanclub erwähnen, dass der erste Polizist gesprochen wird von Fabian Harlow. Grüße gehen raus. Er hat sich immer noch nicht gemeldet. Fabian, wenn du das hörst, bitte melde dich. Angie vom Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter wartet auf deine Nachricht.
Verzweifelt.
Schön, dass man dich wieder hören konnte. So, das wollte ich noch Wichtiges erwähnt wissen.
Ja, Kathi, genau. Dann over to you.
Wir gehen über zu Teil C. Und die Dame ist nämlich keine geringere als die Ex-Freundin von von Monsieur Eugenie, von der er ja anfangs in Angies Teil erzählt hat, in die er so schwer verliebt war. Und die drei setzen sich dann mit Mrs. Wallace zusammen. Sie ist sich nicht ganz so sicher über die Existenz von Feuermond. Es wird ja eben schon so ein bisschen gesagt, so, ja, man ist sich nicht so sicher, gibt es dieses Bild oder ist das ein Mythos? Gemeinsam dröseln die vier das dann so ein bisschen auseinander und setzen das Puzzleteil so ein bisschen weiter zusammen, weil halt jeder so seine Informationen hatte und man erfährt, dass Jean-Marie Jacquard einen Briefwechsel mit dem Künstler Hernandez hatte, der auch sehr erfolgreich war. Und irgendwie ahnt man schon, dass das alles so ein bisschen miteinander verwoben ist. Was mir bei den Teilen aufgefallen ist, aber jetzt vor allem auch bei Teil C, ist, finde ich, dass die Musik mega gut mal wieder gewählt ist. Wir haben ja oft so eine vorantreibende Musik, die so ein bisschen rockig-poppig ist, aber ich finde so in diesen drei Teilen, und das passt total zu diesem Kultur- und Kunstthema, ist es eher so eine klassische, gediegene Musik. Und das finde ich ist mal wieder super gut gewählt. Genau. Und wie ja schon erwähnt wurde, es gibt diese große Feier zum 200-jährigen Stadtjubiläum von Rocky Beach. Und die drei sind jetzt in Rocky Beach zurück und wollen sich das große Feuerwerk zu dieser Jubiläumsfeier angucken und klettern dann auf so einen Felsberg an der Küste, um sich dieses Feuerwerk halt anzuschauen. Und was mir da aufgefallen ist, was ich ganz witzig fand, die drei halten dann einen Dialog und es wird auch vom Sprecher vorher gesagt, so, ja, es sind viele Leute in der Stadt unterwegs und auch auf diesem Felsen, wo die drei sich dann aufhalten, sind viele Leute. Und man hört dann halt eine Unterhaltung zwischen den drei Fragezeichen und im Hintergrund hört man die Leute, die auf diesem Berg sind, sprechen und die sprechen tatsächlich Englisch. Und da habe ich noch nie bewusst drauf geachtet und es ist mir noch nie aufgefallen. Da wollte ich euch fragen, ist euch so eine Szene schon mal aufgefallen? Mm-mm. Also wo im Hintergrund Leute sprechen, die irgendwie sich irgendwo da aufhalten und dass die Englisch sprechen?
Also Englisch sprechen definitiv noch nie. Dass es schon mal Szenen gab, wo Leute sich so ein bisschen im Hintergrund unterhalten. Ja, ich habe mir gerade so eine Versteigerungsszene im Kopf, wo man so ein bisschen Getöse hört und Hintergrundgerede, aber auf Englisch wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Ja.
Also ich hatte mich dann auch gefragt, da müssen wir vielleicht in Zukunft mal ein bisschen drauf achten, ob es daran liegt, dass es eine neuere Folge ist und dass man da so ein bisschen mehr auf diese Stringenz achten wollte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir das sehr ins Gehör gefallen. Naja, auf jeden Fall gibt es eine große Leinwand, wo auch so verschiedene Bilder zum Jubiläum gezeigt werden. Und unter anderem werden verschiedene Szenen aus der Vogelperspektive von einem Hubschrauber gezeigt. Und die Knoxvilla wird gezeigt. Und da fällt es Justus wie Schuppen von den Augen. Denn sie haben in einem der verschiedenen Briefe, die sie von Jacquard und Hernandez gelesen, gesehen haben, ging es auch um den Bauplan eines bestimmten Gebäudes und Justus fällt dann in der Vogelperspektive auf, dass dieses Gebäude die Knoxvilla sein muss, weil die einen sehr wiedererkennbaren Aufbau hat von oben und auf einmal kommt es zu einem Stromausfall. Und da zählen die drei natürlich eins und eins zusammen und ihnen ist klar, okay, in der Knoxvilla muss irgendwie, vielleicht ist dort Feuerbond oder ein wichtiger Baustein für dieses Rätsel. Dann gehen sie zur Polizei und es wird gesagt, ja, überall ist Stromausfall in Rocky Beach, nur bei der Polizei nicht. Und dann sagt der Sprecher, die Polizei schien über ein Notstromaggregat zu verfügen. Und dann dachte ich so, also, dass man das so erwähnen muss, für mich ist das irgendwie sowas Logisches. Weiß ich nicht.
Ja, absolut. So
Krankenhäuser, also Polizei, genau, so Feuerwehr. Ja.
Ist ja klar, also schon allein aus Brandschutzgründen müssen halt diese Institutionen das haben und natürlich auch im Krankenhaus und auch im Gefängnis. Aber es ist ja kein richtiges Gefängnis, muss man ja sagen. Es ist ja nur die Zelle, es ist ja nur so eine Aufbewahrungszelle. Die
Polizeistation, genau, von Rocky Beach mit ein, zwei Ausnüchterungszellen, denke ich mal, oder sowas.
Genau.
Und in meiner Folge erwähnt der Kotter nämlich das auch nochmal, weil der Justus dann fragt, ja, ist das denn sicher genug? Mhm. Ich meine, der Eugenie ist ja nun mal auch nicht gut aufzuhalten. Mhm. Und dann betont er nämlich auch, dass das doppelt abgeschlossen ist, oder das muss ich nochmal genau den Wortlaut hören, aber er betont halt, ja, der hat einen Riegel und noch irgendein Schloss extra und klar, das wäre natürlich bei einem Stromausfall wäre das elektronische Schloss wahrscheinlich auch aufgesprungen.
Aber da habe ich mich schon gefragt, am Anfang, ganz kurz noch, am Anfang habe ich mich schon direkt gefragt, so ja, irgendwie ist der Gedanke, dass der ja woanders vielleicht besser aufgehoben ist aufgrund der Presse, ist nachvollziehbar. Aber ich dachte schon von Anfang an, das ist doch eine ganz schlechte Idee.
So ein Dorfzelle, genau. Und surprise, surprise, natürlich konnte Eugenie flüchten, weil er die Sekunden genutzt hat, als der Strom ausgefallen ist. Und es ist ja klar, das ist logisch, also das Notstromaggregat springt natürlich nur im Notfall an, so wie es auch der Name schon sagt. Und das dauert natürlich so ein paar Sekunden, bis das dann anspringt und der Saft da ist. Und diese Sekunden hat Eugenie dann genutzt, um aus der Zelle rauszukommen. Und der Polizist, der in der Wache ist, sagt dann auch ganz aufgeregt, ja, es ist, als könnte er hell sehen, als hätte er es vorausgesehen. Ja gut, aber er wusste
Vielleicht nicht unbedingt, dass er in Rocky Beach dann in dieser Zelle sitzen würde, aber er wusste zumindest ziemlich sicher, dass dieser Stromausfall passieren wird. Das heißt, er hatte dann die 2-3 Tage, die er da in der Zelle saß, genau Zeit, sich zu überlegen, wie er dann in diesen Sekunden da rauskommt. Genau, sie nutzen dann die Zeit, gehen zurück zum Schrottplatz und bereiten ihren Sturm auf die Knox-Villa vor, die 3 Fragezeichen. Und gehen dann zum Hafen, nachdem sie auch Inspektor Cotter informiert haben, damit der natürlich auch Bescheid weiß. Und da kommt denen dann natürlich mal wieder der Zufall zugute, denn natürlich liegt im Hafen ein Boot von Jeffreys Vater, das sie benutzen können, wofür Peter auch zufällig einen Schlüssel hat. Natürlich. Und da habe ich mich gefragt, Jeffrey kommt ja wirklich in ganz, ganz vielen Folgen irgendwie vor und ganz oft ist durch ihn auch, der hat dann auf einmal ein Boot. Also ganz oft hilft der bei der Lösung der Fälle durch solche Kleinigkeiten. Und da habe ich mich gefragt, fällt euch eine Folge ein, wo Jeffrey wirklich aktiv vorkommt?
Ich weiß den Namen der Folge gerade ad hoc nicht, aber es gab, glaube ich, 1-2 Folgen, wo er eine kurze Sprechrolle hat, aber nur so, hi Peter, hi Jeffrey, weißt du, so ein Smalltalk irgendwie in 2 Sätze.
Der ist so ein Sidekick irgendwie, ne?
Genau. Also so gefühlt kommt er in jeder 2. Folge vor, aber halt nicht aktiv, sondern weil er halt irgendwie erwähnt wird oder... Ja.
Weil er mit Peter mal wieder zum Sport geht oder surfen geht oder halt, ja, zufällig. Ja, vor allem, ich sag mal, da gibt es ja auch viele Kontroversen, ne? Dass Jeffrey mehr ist als nur Peters Freund. Und das will ich jetzt auch nicht andiskutieren, das würde den Rahmen sprengen. Aber es ist ja schon strange, dass ein Fremder den Schlüssel halt hat zu dem Boot des Vaters. Also das machst du ja nicht mit einem Kumpel oder so, ja. Also da muss schon mehr sein, das können wir ja vielleicht an anderer Stelle nochmal vertiefen. Aber ja, da gebe ich dir recht, das ist schon komisch. Aber ja, in dem Fall zur richtigen Zeit steht da zur richtigen Zeit ein Boot.
Genau. Sie fahren dann auf die Insel rüber und wollen das Notstromaggregat der Knox-Villa anschmeißen. Sie haben ja den Lageplan der Villa und werden dann aber in diesen Schuppen gesperrt von einem Bösewicht. Und das sind aber nur Justus und Bob, die eingesperrt sind, weil Peter wollte zurück zum Boot gehen und Benzin holen, damit sie dieses Notstromaggregat, was nicht über Treibstoff verfügt, anschmeißen wollen. Und dann denken Justus und Bob, die werden von Peter befreit, aber nein, es ist Brittany, die dann genau im richtigen Moment auf einmal vorbeikommt. Und das ist dann wieder so ein Punkt, da gebe ich euch beiden recht. Ihr hattet das ja vorher schon so ein bisschen angesprochen. So, es ist irgendwie auch komisch, dass Brittany in dieser Folge auch immer genau in dem Moment auftritt, wo es irgendwie genau passt, wo man sich dann auch so denkt, okay, das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Justus läuft dann schnell in die Villa und trifft in der Villa dann auf Eugenie, der vor dem Feuermondgemälde steht.
Ohne französischen Akzent
und das Gemälde betrachtet. In dem Moment geht dann das Notstromaggregat an und es wird halt klar, Justus und Eugenie sind in der Villa gefangen. Aber nicht nur die beiden, sondern auch der Bösewicht der Nachtschatten, der mit dem Eugenie verbunden ist, aber nicht gemeinsame Sache macht. Und das ist ganz witzig irgendwie, weil der Nachtschatten, den hört man immer nur im Hintergrund, denn er bahnt sich mit einer Axt den Weg durchs Gebäude. Denn alle Fenster und Türen sind mit Metallgittern versperrt, aber es ist halt eine, weiß ich nicht, 100 Jahre alte Villa, die mit Holzwänden ausgestattet ist. Und der Nachtschatten axt sich da durchs Gebäude und haut da alles kurz und klein und man hört ihn immer näher kommen.
Macht ja total Sinn für so einen Einbrecher, so sich sehr ruhig zu verhalten, indem man mit einer Axt einfach Holz zerschlägt.
Ja, aber er hat ja nichts zu verlieren in dem Moment. Naja, und Justus und Eugenie haben dann wirklich mal Zeit, sich ungestört zu unterhalten. Und es kommt heraus, dass Justus das Rätsel um Feuermond schon ziemlich gut gelöst hat und schon ziemlich viel weiß über das Gemälde, ohne es hier gesehen zu haben.
Und man merkt schon, so wie es ja immer ist, Justus hat so eine Ahnung und weiß eigentlich noch mehr, aber er verkündet es noch nicht so genau. Naja, es kommt auf jeden Fall raus.
Ist das die Stelle, wo die beiden dieses ganz lange Gespräch haben?
Genau.
Das gab es ja also auch davor und danach nie wieder in einer Folge genau, so einen langen Dialog. Genau. Nur die zwei, ganz in Ruhe. Ich finde die Atmosphäre, ne, hat so das Gefühl, alles geht so ein bisschen runter von der Atmosphäre und man hört da so zu. Und wenn man müde ist, spätestens dann schläft man ein.
Ja, genau. Und es kommt raus, dass Feuermond, das berühmt-berüchtigte Gemälde, eine Anamorphose ist. Und Anamorphosen sind halt Gemälde, die durch ein Hilfsmittel oder eine andere Perspektive erst erkennbar sind. Also durch einen Spiegel oder man muss halt eine ganz bestimmte Position einnehmen, um das eigentliche Gemälde zu erkennen. Und Anamorphosen gab es schon im späten Mittelalter bzw. in der frühen Neuzeit. Und da habe ich mal geschaut, danke Wikipedia. Eine der berühmtesten Anamorphosen ist zum Beispiel von Hans Holbein dem Jüngeren, das Bild Die Gesandten, das er 1533 gemalt hat und das hängt in der London National Gallery. Also gibt es auch tatsächlich außerhalb dieses Hörspielzykluses, gibt es Anamorphosen, die genau durch solche Kniffe wie Spiegel oder so erkennbar sind. Naja, auf jeden Fall deckt Justus dann auf, dass man diesen Globus des Weltensehers, der bei Jennys Folge, Jennys Teil ja schon erwähnt wurde, dass man genau diesen braucht, um die Anamorphose des Feuermonds zu brechen. Und Justus erwähnt, dass Jacquard und Hernandez ein und derselbe Künstler sind und nicht zwei verschiedene Menschen. Also es sind schon zwei verschiedene Menschen, aber Hernandez war nie Künstler. Er war einfach nur ein Freund von Jacquard und Jacquard hat eigene Bilder gemalt und dann andere Bilder in einem ganz anderen Stil und hat dann halt den Namen seines Freundes Hernandez drunter verwendet. Gesetzt.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, irgendwie man hat so das Gefühl, Justus hat noch so eine Ahnung, dass da noch mehr hintersteckt. Und Eugenie will dann das Bild anstecken. Also anzünden und da merkt man dann auch so, dass, dass irgendwie mehr hinter diesem Bild stecken muss. Und Justus sagt auch, naja, wenn sie das jetzt hier verbrennen wollen, dann muss ja irgendwas dahinter stecken, was mit ihnen persönlich was zu tun hat, weil sonst hätten sie daran ja kein Interesse. Sie werden dann vom Nachtschatten überrascht, der dann aber von Bob und Peter niedergeschlagen wird. Und gefesselt wird und im gleichen Moment wird dann auch alles so ein bisschen aufgelöst, weil die Polizei kommt und Cotta dann alle festnimmt, Brittany, den Nachtschatten und auch Eugenie. Am nächsten Tag kommen dann die drei Fragezeichen nochmal auf die Insel mit der Knox-Villa und bringen gleich Mrs. Wallace mit. Sie werden von Charles Knox eingeladen, der sich bedanken möchte bei den drei Fragezeichen, weil sie ja verhindert haben, dass Feuermond, was ja bei ihm in der Villa hang, gestohlen wurde. Da dann kleiner Sidekick, Charles Knox, man erkennt es, finde ich, sofort, von wem es gesprochen wird, denn der Sprecher ist Dirk Bach. Und da dachte ich auch so, echt so, das hat mich richtig gefreut und war so ein Herzmoment, weil man den ja irgendwie echt so als richtig positiven Mensch in Erinnerung hat und irgendwie so ein bisschen traurig war, auch als er gestorben ist, obwohl man ja persönlich nichts mit den Menschen zu tun hatte. Und ja, war irgendwie eine super schöne Erinnerung, finde ich. Genau, und die drei Fragezeichen nutzen einen kleinen klassischen Gag und Peter sagt, er hätte so Halsschmerzen und Mr. Knox bietet an, ihm eine heiße Zitrone zu machen und verschwindet. Und die drei nutzen den Moment, um sich mit Mrs. Wallace die Anamorphose des Feuermondes anzuschauen. Und wenn man den Weltenseher, also den Globus des Weltensehers in die richtige Position vor Feuermond bringt, erscheint das eigentliche Jacquard-Gemälde in dem Hernandez-Gemälde. Und es kommt raus, dass es den jungen Eugenie zeigt, der Sohn des Jacquard ist, Jean-Marie Jacquard ist. Und es wird halt dieses, genau, es wird dieser Riesenmoment, okay,
Der Meisterdieb Eugène ist der Sohn eines weltberühmten Malers, nämlich Jean-Marie Jacquard. Genau, und es kommt zu dieser großen Auflösung, aber die drei Fragezeichen und Mrs. Wallace entscheiden dann gemeinschaftlich, dass sie dieses Geheimnis von Eugène für sich behalten werden, da sie der Meinung sind, dass er ja irgendwie ein Gentleman ist und das einfach nicht verdient hat, dass dieses persönliche Geheimnis gelüftet wird. Genau, und dann kommt es noch im Hidden Track, der wie gesagt bei mir, bei meinem Streaming-Anbieter einfach hinten dran gepackt war, da kommt es dann noch zu der Situation, zu diesem Streit auf dem Schrottplatz und dass jemand Schrott abliefern wollte, den aber Onkel Titus nicht haben will. Und dann kommt Justus auf die goldene Idee, dass die Zentrale wie in alten Zeiten wieder mit Schrott übergossen wird, damit die mega, wieder versteckt oder? Ist. Und das wird dann mit einem riesen Krabums gemacht. Und genau, die Zentrale ist dann fortan wieder mit Schrott bedeckt, wie in guten alten Zeiten.
Der Hidden Track versteckt die Zentrale wieder.
Genau. Ja, das war's von Teil C.
Ja, also das Ganze geht, ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich 219 Minuten. Also es ist echt wahnsinnig lang. Die Geschichte nimmt sich selber sehr, sehr viel Zeit zum Erzählen.
Mhm.
Auch, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber auch so zwischendurch die Einspieler der Musik erscheinen mir irgendwie zum Teil sehr viel länger. Ich weiß nicht, ob das nur so ein, Jenny nickt heftig. Also erschien sie das auch so. Ja,
also das sehe ich genauso. Ich habe das auch festgestellt. Und die Folge ist auch sehr, sehr detailreich. Und wir hören diese Dialoge, die sehr ausführlich und sehr tief gehen. Wir erfahren sehr viel über Eugène und über Justus.
Viele Charaktere kommen vor.
Genau, viele Charaktere. Also sie ist halt auch sehr, sehr detailreich, sehr tief und sehr breit. Auch von der Länge natürlich.
Ja.
Findet ihr das besser oder schlechter als die klassische Hörspiellänge?
Also ich fände es, wenn es jetzt jedes Mal so eine lange Folge wäre, fände ich das nervig. Aber ich finde schon, dass so als so Jubiläums-Special-Folgen, da freut man sich dann schon drüber und freut man sich drauf. Und ich finde auch alle Dreiteiler-Jubiläumsfolgen sind total gelungen. Man hört die total gerne. Und ich meine, wir hören ja relativ regelmäßig auch die Folgen sehr genau an für den Podcast. Und da gibt es dann schon auch, ich meine, ich bin ja ein Fan von den neueren Folgen, aber da gibt es schon auch eher mal ältere Folgen, durch die man sich echt so ein bisschen durchquälen muss und wo man sich so bei der Hälfte denkt, oh, jetzt reicht's aber auch. Aber bei diesem Teil C, den ich mir jetzt ganz genau angehört habe und auch bei den anderen beiden Teilen, da hat es richtig Spaß gemacht zu hören, finde ich.
Aber ganz kurze Korrektur, Kathi, es gibt schon 5 von diesen Dreierfolgen, angefangen mit Folge 100, 125, 150, 175 und 200. Also das sind jeweils immer, wo es ABC gibt und die ja länger sind. Ne? Die sind dann immer in 3 Teile gelegt und dann halt entsprechend länger. Und ich schließe mich da Kathi absolut an. Also bei jeder Folge hätte ich da auch keine Lust drauf. Aber bei solchen Meilensteinfolgen, nenne ich es jetzt mal mit den Folgennummern, denk mal, die 225 oder 250 wird dann ja wahrscheinlich die nächste Dreierfolge geben. Und ja, das fände ich auch zu anstrengend, tatsächlich jedes Mal so episch lang da was zu hören. Aber ansonsten, ich finde es eine ganz nette Idee, dann was Besonderes zu machen.
Ja.
Also ich fand diese langen Folgen früher irgendwie herausfordernd, hatte irgendwie offensichtlich nicht die Zeit oder die Ruhe, mir die anzuhören in Ruhe. Und dann, wenn du immer wieder einschläfst, scheiterst du an so einem Dreierwerk. Ne? Aber tatsächlich jetzt, wo ich mir das als Erwachsene wirklich auch nochmal in Ruhe und jetzt auch nochmal detaillierter anhöre, finde ich es auch total cool. Vor allem, weil ich in letzter Zeit auch total gerne Hörbücher höre, wo du ja auch nicht einfach nur eine halbe Stunde mal hörst oder eine Stunde, sondern das über viele Stunden geht. Oder ich mag auch sehr gerne Podcasts hören, die sehr, sehr lange sind. Also ich habe mich da so ein bisschen, als jüngerer Mensch fand ich das anstrengend, aber jetzt finde ich das auch echt schön, mal so die Figuren so ein bisschen genauer kennenzulernen.
Mhm.
Und eins noch, mit dieser Dreierfolge wurde die neue, die drei Fragezeichen Anfangsmusik eingeläutet.
Mhm.
Was natürlich viele nicht so cool fanden. Also das ist ja immer so, wenn da was Neues kommt, finden viele das erstmal doof. Ich finde, man hat sich immer an die neue Musik auch relativ schnell gewohnt. Und man hat aber auch immer diesen Revival-Effekt, wenn man alte Folgen hört mit der alten Titelmusik, finde ich.
Mhm. Ja, ich finde aber auch, die zu wechseln ja gar nicht so schlecht, weil es ist ja, steht ja auch so ein bisschen für die Ähren.
Ja.
Wollen wir nochmal kurz über das Cover sprechen, genau, bevor wir gleich abschließen?
Habt ihr euch das Cover mal angeschaut?
Mhm.
Ja.
Was sagt ihr dazu?
Mir gefällt's gut.
Ja, also ich finde, es ist sehr detailreich. Und was mir aufgefallen ist, positiv sind die Farben, die da benutzt werden.
Genau,
also
wollte ich auch gerade sagen.
So diese Zusammenstellung dieser Farben. Genau, so eine Art Sonnenuntergang oder so. Und mit diesen
Strahlen.
Also ich denke mal, das soll halt... Ja, das soll da hingehen und das zeigt ja auch nochmal durch diese Strahler halt dieses Fest wahrscheinlich, was da gerade stattfinden soll.
Also für die, die es vielleicht nicht mehr so im Hinterkopf haben und gerade nicht zur Hand haben, es ist so in orange, rot, roten Tönen gehalten. Es sieht ja, dieses Feuerthema ist auf jeden Fall drin. Man sieht im Hintergrund die Scheinwerfer von diesem Fest. Man sieht aber auch den Rest der Stadt sehr im Dunkeln. Und man sieht Wasser und ein Boot und ich würde sagen, auf der rechten Seite sieht man dann auch die Villa wahrscheinlich, würde ich mal denken.
Oben
ist
an
das?
Dem Berg.
Genau, an dem Berg und das Boot, was da auf dem Weg hin ist. Also es beschreibt, glaube ich, einfach das Finale, wo sie dann auf dem Weg mit dem Bötchen hin sind.
Ja.
Gefällt euch das?
Ja, ich finde es schön.
Ich finde es auch gut.
Ich finde es passend.
Passt. Was hast du?
Ja, also so künstlerisch gefallen mir der andere wesentlich besser. Ist okay, aber ich würde jetzt sozusagen keine volle Punktzahl geben, wenn wir das als Kategorie auch noch hätten. Apropos Punktzahl.
Apropos Punktzahl.
Wenn ihr zur Bewertung kommt, wenn euch nichts mehr unter den Nägeln brennt an Inhalten, würde ich jetzt mal knallhart zur Bewertung übergehen. Wir bewerten immer am Ende. Normalerweise bewertet ja jeder das Gesamte sozusagen, aber wir haben uns jetzt überlegt, dass wir das diesmal so machen, dass jeder den Teil bewertet, den er auch besprochen hat. Soll ich dann einfach mal mit A beginnen?
Würde ich auch sagen.
Ich finde Teil A super, weil man hat ständig irgendwie, also mir ging ständig irgendwie ein kleines Licht auf, auch wenn es langsamer erzählt ist. Ja, man freut sich sehr über diesen Moment, wo Brittany auftaucht. Man freut sich sehr über den Moment, wo Eugenie auftaucht. Dieser kleine Dialog, man meint doch, und die Hintergrundmusik. Ich finde einfach, das ist toll und ich gebe 9 von 10 Punkten für den ersten Teil.
Wow. Das ist, hast du schon mal gut vorgelegt.
Ja. Was sagst du denn zum zweiten Teil, Jenny?
Also ich finde den zweiten Teil auch recht spannend, muss ich sagen. Er hatte auch einige Lacher bezüglich dieser Aktion, dass die Zentrale da weggeschleppt wird und so weiter. Gebe der Folge 7 Punkte. Wollte eigentlich 8 geben, aber wegen Blackies Trauma muss ich leider 1 Punkt abziehen. Das ging nicht
aus
anders.
Tierschutzgründen.
Also, Peter ist schon eingeschaltet, ne?
Ja, ich musste leider da auch Peter einschalten. Deswegen, ich gebe 7 Punkte für die Folge B. Kathi, over to you.
Ja, ich hatte ja das große Finale und kann auch einfach nur sagen, richtig gut diese Ideen mit der Anamorphose, dass das da versteckt ist. Also wirklich ein richtig, richtig gutes Rätsel, was ja aber irgendwie trotzdem total realistisch ist, weil es diese Anamorphosen ja wirklich gibt und das ja wirklich sein kann, dass man da was drin versteckt, was nur derjenige erkennt, der quasi das Lösemittel hat. Und auch dieser Brainfuck, dass dieses ganze Mysterium um Eugenie aufgelöst wird. Man versteht irgendwie, warum ist er zu diesem Meisterdieb geworden. Und man fand ihn ja irgendwie immer sympathisch und kann sich da jetzt einfach noch mehr reinfühlen. Mhm. Und deshalb gibt es von mir 10 von 10 Punkten.
Wow.
Oh.
Okay. Das ist... fantastisch, denn wir kommen dann zu einer Gesamtbewertung, also sind dann 8,6, wir runden ja auf und ab und deswegen kommen wir tatsächlich auf eine Gesamtbewertung von 9.
Wuhu!
Ganz genau.
Also ziemlich gut. Ich finde auch so über die ganze Folge gesehen völlig zu Recht. Weil viele Dinge hätte man einfach in einer normalen Folge gar nicht erzählen können. Das ist eine Sonderfolge, es ist ganz toll. Ist ja auch, das Buch ist ja auch entsprechend eben auch länger. Und ja, schön. Wow.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Finde ich super.
Damit?
Damit, mein Kopf raucht schon. Ich glaube, wir lüften mal eine Runde, ne?
Ja,
genau.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 409 3 08. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.
Natürlich eine Rotz- und Wasser-Produktion.